Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Wie versprochen, sprechen wir noch einmal über Game of Thrones. Es sind jetzt 2 Wochen vergangen seit dem Serienfinale der Fantasy-Serie von HBO. Und wir, das bin ich, Felix, der Moderator, mein lieber Kollege Mario.
Hi, hi.
Hanna.
Moin, moin.
Sind nochmal zusammengekommen in unserem kleinen, muffigen Podcast-Kabinchen, wo langsam die Temperaturen steigen, was auch daran liegt, dass ich lange eingepegelt habe heute. Wir müssen immer wieder ein bisschen reinkommen, nachdem wir so gut draußen waren, würde ich fast behaupten.
Ja, ich bin jetzt mehr drin als die ganze Staffel, weil jetzt fühlt es sich an wie ein richtiger Game of Thrones Podcast, weil normalerweise, traditionell liefen die Staffeln ja im Sommer und dann saßen wir hier schwitzend für 2 Stunden
Ich erinnere mich zumindest an 2017, an die 7. Staffel sehr gut, wo wir wirklich den ganzen Sommer durchgepodcastet haben und das war teilweise unerträglich.
Ja.
Aber ich hab's verdrängt.
Feuer und Blut, würde ich fast sagen, haben wir da geschwitzt und es um uns herum gewesen. Wir werden heute mal ein bisschen noch über Game of Thrones sprechen, nicht nur über das, wir hatten es ja schon angekündigt, wir wollen noch mal ein bisschen auf euer Feedback eingehen, von dem es ganz, ganz viel gab. Danke dafür. Direkt nach dem Finale gab es da sehr viele Zuschriften. Aber auch in den letzten Wochen kam noch ein bisschen was rein, das haben wir gesammelt. Hanna hat auch noch bei Twitter noch mal ein bisschen reingeguckt, da hatten wir diese Staffel mal wieder über den Hashtag SJGOT ein bisschen immer euer Feedback gesammelt oder konntet ihr euch zumindest ein bisschen mit uns austauschen. Wir werden halt diese Sachen alle besprechen so ein bisschen, mal gucken, was so hängen geblieben ist. Aber wir werden zunächst einmal noch so etwas generell über die Serie sprechen, wie uns jetzt vielleicht das Finale mit etwas Abstand gefallen hat oder ob uns sich bei uns irgendwas verändert hat, was die Meinung betrifft. Und wie wir die Serie generell einordnen würden und was sonst noch alles damit dazugekommen ist. Zum Beispiel auch die letzte große Dokumentation, The Last Watch, zu Game of Thrones, beziehungsweise genauer zur 8. Staffel von Game of Thrones, die ja zuletzt auch noch ausgestrahlt wurde. Also, habt nochmal ein bisschen Freude mit unseren kleinen Auswüchsen, die wir hier euch präsentieren werden. Wenn wir irgendwie zerfließen, dann werden wir vielleicht irgendwo zwischendurch mal eine kleine Eispause einlegen, wer weiß.
Wir lassen das Mikro an für eine Viertelstunde.
Genau, richtig. Damit ihr euch auch abkühlen könnt. Aber wir beginnen erstmal so ein bisschen, weil das war jetzt bei mir so ein bisschen das Ding gewesen. Gerade nach dem Finale von Game of Thrones. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, erstmal wirklich Ruhe zu haben, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben vor 2 Wochen. Aber wie es dann so ist, die Woche hat ja gerade erst begonnen. Freunde, Familie, wer auch immer, hat dann gerade auch das gesehen, was da passiert ist in der letzten Folge von Game of Thrones. Und zack, auf einmal blinkt das Telefon, man trifft sich, man unterhält sich darüber, man hört in der S-Bahn Leute darüber sprechen, das ist absoluter Wahnsinn. Wie ging's denn euch? Konntet ihr euch ein bisschen frei machen von Game of Thrones, nachdem es durch war? Oder hattet ihr noch eine Woche lang zu tun, Leuten zu erklären, was passiert ist oder eure Meinung ihnen darzulegen?
Mit einem Freund habe ich mich noch darüber unterhalten. Das war aber, ich glaube, noch vor der letzten Folge. Und da meinte ich schon erst so, oh, können wir bitte nicht über Game of Thrones reden, ich habe so ein bisschen satt. Da haben wir natürlich trotzdem noch ein paar Bier über Game of Thrones geredet, wie das so ist. Dann nach der letzten Folge dachte ich auch so, okay, ich habe jetzt eigentlich erstmal überhaupt keine Lust. Und dann hatten wir ja noch diese Doku als Hausaufgabe. Und ich so, oh nein, 2 Stunden Wort. Aber dann war das ja doch ganz interessant, weil der filmmacherische Prozess und so und die ganzen Leute, die dann da im Hintergrund rumwuseln, das ist dann ja doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene interessant als jetzt irgendwie die Serie inhaltlich.
Ja. Hanna, wie ging's dir? Wurdest du noch bombardiert mit Game of Thrones Fragen oder hast du dich Richtung nördlich der Wall aufgemacht mit Joe und seine Hippie-Kommune? John war der Name. Erinnere ich mich richtig?
Ja, lange ist er. Wie Arya bin ich weggefahren, glaube ich. Ja. Weil ich muss gestehen, ich habe es, glaube ich, auch in dem Streaming-Tipp an dem Wochenende, den wir Samstag ja veröffentlicht haben, auch nochmal geschrieben. Ich hatte echt so keinen Bock mehr. Also ich bin ja wirklich immer noch dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, in unserem Beruf darüber reden zu können. Wirklich super, super, super dankbar, dass dem so ist. Aber boah, ich war ja auch noch ein paar Mal unterwegs gewesen in der Woche nach dem Finale bei so Radiogeschichten und auch so Interviews. Und ich merkte auch mit Freundeskreis und Co., mein Bruder, glaube ich, schickte mir eine WhatsApp irgendwann Samstagabend, wo er jetzt sozusagen das Finale schaute und alles besprechen wollte. Und ich dachte mir echt so, Gott, es tut mir wirklich leid. Ne? Ich liebe dich, aber ich will nicht darüber reden. Können wir irgendwann morgen telefonieren oder irgendwas? Und es war so süß, weil bei ihm war das so ganz frisch. Ne? Und er war noch so völlig, er musste irgendwie drüber reden. Und ich meinte, hör den Podcast.
Wenn deine Schwester reden hören willst, dann hör den Podcast.
Ja. Zwei, drei andere Freunde von mir, die es auch geguckt haben, die haben sich seitdem noch gar nicht gemeldet. Die scheinen überhaupt keinen Redebedarf gehabt zu haben.
Einfach so weg, ne? Okay. Abgehakt, gut ist.
Nee, und das war ganz süß. Mein Bruder meinte dann so, ich habe euren Podcast gehört, irgendwie schon mal zum ersten Mal. Und er meinte, ja, fand ich ja ganz süß, dass du auch auf deinen Bruder eingegangen bist. Und ich dachte so, okay. Ja. Also nein, ich war ganz schön, ich war fed up, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch keinen Bock mehr zu diskutieren, aber ähnlich wie ihr oder wie du, die Hausaufgabe des Last Watch, der Dokumentation war, fand ich ganz schön, weil das fand ich ein perfekter Abschluss war. Es war nochmal einfach, ohne jetzt auf die inhaltliche Diskussion einzugehen, einfach nochmal auf die operative, auf die Umsetzung, auf die technische Geschichte. Und das fand ich, war für mich der perfekte Abschluss.
Und das vermisse ich auch so ein bisschen so früher, als so DVD so ein neues Ding war, kam mir diese ganze...
Was sind DVDs? Erklärst du unseren jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen
auf, Mario. Dass irgendwie Filme, egal welcher Film das war, egal was für ein popeliger Fantasy-Film das war, es gab immer irgendwie super viel Bonusmaterial. Und das war irgendwie an der Ära so der Home-Video-Sache irgendwie so mit das Beste, fand ich. Und das vermisse ich gerade. Und das kommt ja jetzt so ein bisschen wieder zurück. Du hast eben irgendwie während der Konferenz auch drüber geredet, Felix, dass HBO ja jetzt auch nach ganz vielen Folgen von so Chernobyl und sowas auch so ganz kleine Inside-the-Episode-Dinger hat, nicht nur bei Game of Thrones. Und das finde ich eine coole Entwicklung. Deswegen.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Können wir gerne schon mal einen Punkt ein bisschen abhaken. Ihr habt ja gerade schon The Last Watch erwähnt. Das war ja so wirklich der finale Abschluss, auch was diese Einblicke hinter die Kulissen angeht, was diese Staffel auch anging und generell diesen Produktionsaufwand von Game of Thrones. Und wir hatten es ja auch schon mal in unserem normalen, regulären Podcast immer erwähnt, ganz oft die Behind-the-Scenes-Videos oder diese Inside-the-Episodes-Dinger, wo halt vor allem Benioff und Weiss zu Wort gekommen sind, die ja zum Beispiel zum Finale überhaupt nicht zu Wort gekommen sind, was sicherlich auch eine gewisse Idee dahinter sich versteckte.
Darf ich noch kurz reingrätschen? Ich habe das Finale ja auch live gesehen, falls die Leute das da draußen auch gemacht haben bei Sky. Und es war sehr auffällig, denn wir hatten vorher ja immer, also zwischen 2 und 3 liefen dann immer so Interviews mit Benioff und Weiss. Und vor der letzten Folge war dem nicht so. Da lief dann irgendwie so eine alte Folge von, ich weiß nicht, heißt es Thronecast oder so, diese britische Produktion. Und was eine britische, ich glaube.
Sue Perkins.
Genau. Und dann dachte ich mir so, ach, interesting, ne? Da wollten sie jetzt nicht nochmal die irgendwie zeigen. Also nur so eine kleine Klammer.
Nee, also das ist wirklich diese zusätzlichen Inhalte, die damals halt auf irgendwelchen DVD-Menüs versteckt waren, die werden jetzt natürlich mehr ins Netz ausgelagert. Die ist ja auch ganz viel natürlich dann auf den YouTube-Kanälen von den verschiedenen Sendern. Und es ist spannend zu sehen, bei HBO speziell, du hast es gerade erwähnt, Chernobyl macht das jetzt auch bei Barry, eine sehr empfehlenswerte Dramedy von Bill Hader und Alec Berg. War das tatsächlich diese zweite Staffel, die jetzt zuletzt lief, auch der Fall gewesen. Wir sehen es auch bei anderen Produktionen. Es ist irgendwie so ein neues Mittel natürlich, um Einblicke zu geben in den Produktionsablauf. Aber, und da kann man natürlich diskutieren über diese Art Videos, vielleicht auch ein Mittel für die Macher, gleich den Leuten zu sagen, was sie sich gedacht haben bei dem, was sie gemacht haben. Und da fragt man sich natürlich, wenn das wirklich schon so funktionieren würde, wie es funktionieren soll, warum müsst ihr mir das im Nachhinein noch erklären? Wie steht ihr dazu? Seht ihr da diesen Mehrwert? Oder denkt ihr auch manchmal, warum kriegen wir jetzt nochmal das von euch so aufbearbeitet?
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen gut, die Leute emotional dann noch mehr an das Produkt zu binden. Ne? Es holt dich auf so einer persönlichen Ebene ab und du kannst so reinluschen und bist dann irgendwie so Komplize und denkst dir, war das ja doch ganz gut vielleicht so. Und aber weiß ich nicht, das haben sie in der Serie ja am Ende auch schon ganz schön viel gemacht, wenn zum Beispiel Tyrion uns erklärt, wie wir uns zu fühlen haben mit Daenerys Entscheidung.
Deswegen gab es kein Nachhinein-Interview mit Benioff und Weiss, weil sie hatten schon in der Episode
eine Folge eingebaut. Gemacht.
Ja, mir ging es ähnlich. Wir hatten ja auch im Podcast drüber gesprochen, jetzt in den Game of Thrones Folgen. Mir ging es immer so, dass ich die technische Hintergrund des Making-of, was ja irgendwie so anders hieß bei HBO im Channel, das hatte irgendwie so einen merkwürdigen Namen, es hieß nicht Making-of, sondern Behind the Scenes, ja, nicht, aber so, also irgendwie anders. Das fand ich ja immer sehr viel spannender als jetzt Benioff und Weiss, die mir einfach 7 Minuten oder 6 Minuten erzählen, was sie wirklich meinten mit der Serie. Ja. Und ich habe jetzt auf die Abrufe nicht geschaut, aber ich hatte auch das Gefühl, dass euch das auch mehr Spaß macht, die die technische Umsetzung sich anzuschauen. Und ich fand ja eigentlich auch ganz interessant, dass HBO scheinbar auch gemerkt hat, dass das eine für die einen ist, die nochmal so eine Erklärung danach haben wollen von den Machern. Und dass natürlich dieses Interesse an der technischen Umsetzung auch sehr groß ist, sodass man das nochmal macht. Und das fand ich, war mit Abstand das Spannendere.
Definitiv, Element. Was die Nachbetrachtung von den einzelnen Folgen anging, definitiv, weil natürlich, und ich kann das auch absolut nachvollziehen, warum dann HBO sagt, ja, dann machen wir noch ein paar Millionchen frei für so eine Zusatzproduktion, denn wenn man sieht, was da aufgebaut wurde, und das wird ja nochmal mit dieser Doku The Last Watch nochmal auf die Spitze getrieben, dann wäre es einfach nur vielleicht fast ein Stück weit unfair, den Leuten, die da alle involviert sind, nicht zu zeigen, was sie für eine Leistung gebracht haben hinter den Kulissen. Und von daher bin ich da auch voll dabei, und wir haben es ja auch mal wieder zitiert, weil es ist spannend zu sehen, wie halt die Würstchen gemacht werden, wie man so schön sagt, ne? Und von daher da sehe ich da absolut einen Mehrwert. Aber wie gesagt, bei diesen Interviews schwierig. Es ist nicht einfach, weil es hat immer so ein bisschen mein gern zitiertes Geschmäckle, genau.
Ja, vielleicht noch eine kurze Klammer dazu, weil ich das nämlich auch eine interessante Diskussion finde. Insgesamt finde ich ja ganz schön, dass mittlerweile, wo die Serien komplexer und vielleicht auch ein bisschen intensiver und aufwendiger werden, finde ich ja prinzipiell das eigentlich eine schöne Entwicklung, dass man sagt, wir brauchen auch Bonusmaterial, so wie früher auf den DVDs oder sowas, wie ein Audio-Commentary oder so. Wenn ich daran denke, wie schön in der Studiezeit Audio-Commentaries zu hören, ne? Ich meine, das vergisst man ja manchmal auch, wie viel Zeit man damit verbracht hat. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, und wir sehen jetzt ja auch gerade, wie du erwähntest auch im Podcast von Tschernobyl, dass du eine Serie mittlerweile so viel mehr hergibt, dass du halt wirklich einen Podcast über 2 Stunden produzieren kannst, dass du auch die Tschernobyl-Podcasts sind, glaube ich, fast 1 Stunde lang, und du hast Originalaufnahmen, du hast, ne, das ist ja wirklich wie so ein Hintergrundbericht fast jede Woche, und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil es entspricht ja auch so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, so der Serien-Junkies-Philosophie, dass man halt nach der Serie ist nicht vorbei, weißt du, du gehst nicht ins Bett nach deinem Binge und gut war's, sondern mittlerweile gibt es so viele anspruchsvolle Produktion, dass du eigentlich mehr erfahren willst.
Nennen sie gerne die Wikipedia-Serien, wo du halt automatisch immer den Second Screen hast, wie es neumodisch heißt, ne? das Smartphone in der Hand, und gleich guckst, was kann ich dazu noch erfahren.
Achso, mir geht das nicht, dass ich es nicht bei Second Screen mache, sondern ich mache es wirklich dann danach. Und dann falle ich in so eine riesen Wikipedia-Recherche und denke so, oh Gott, Hanna, hör auf, weißt du, dann komme ich wirklich vom 100. ins 1000. Und, aber das finde ich doch so schön, also dass es dich anspornt und so ein bisschen wie so antickt, dich intensiver mit einer Thematik zu beschäftigen, mit der du dich sonst noch nie auseinandergesetzt hast.
Ja.
Nukleargraphit, sage ich dazu.
Ja, so. Jetzt sind wir schon in dem gewünschten Tschernobyl-Podcast hiervon. Ich weiß gar nicht, irgendjemand
hat chartern das jetzt. Genau.
Auf einmal, hey, soll es doch um Game of Thrones
gehen. Herzlich willkommen zum Tschernobyl-Podcast von Serienjunkies.de. Ich bin der Mario, an meiner Seite.
Der gute Laune Tschernobyl-Podcast. Wir strahlen über beide Ohren. Naja. Gut. Aber wir bleiben mal noch bei The Last Watch, würde ich sagen, wo wir da schon mal angefangen haben. Die Hausaufgabe, wie sie von euch beiden schon genannt wurde, ist ja schön, dass ihr das so wahrgenommen habt. Aber ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, diese Hausaufgabe sich auf sich zu nehmen.
Nein, es war dann angenehmer als gedacht, weil das auch eine gut gemachte Doku einfach war. Ne? Die haben so schöne Titelsequenzen mit Stickereien gehabt. Sie haben sich gut an so ein paar sympathischen Charakteren am Set da abgearbeitet und an denen das so aufgehängt, was sehr clever war. Und das hatte dramaturgischen schönen Bogen, und das war eine gut gemachte Doku
einfach. Ich fand schon sehr auffällig, dass sie halt wirklich wenig die Darsteller natürlich in den Fokus gerückt haben oder die komplette Darstellerriege, als auch die beiden Serienschöpfer, sondern wirklich eher diese kleinen Arbeitsbienchen im Hintergrund aus den verschiedenen Bereichen. Da war es, glaube ich, einfach mit denen mitzufühlen, ob es jetzt, keine Ahnung, der Langzeitstatist ist, Andrew McClay, der mein Mind geblowt hat mit Club Sandwich, was ich vorher nicht wusste. Wir hatten ja vor kurzem ja das Ding mit Fruchtiger, wo einige auch überrascht waren, was sich hinter Fruchtiger versteckt. Aber dass Club Sandwich wirklich Chicken and Lettuce under Bacon ist, wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht, und es war für mich der einschneidendste Moment der gesamten Dokumentation.
Mein schönster Moment war hier ja unser Head of Snow. Das fand ich ja sehr schön. Ich hatte es ja auch schon mal erwähnt in einem anderen Podcast. Es gab ja auch einen sehr interessanten Artikel in der FAZ am Sonntag, wo es um die Firma ging, die diesen Fake-Schnee herstellt.
Papier im Endeffekt, ne?
Genau. Ja. Und ich fand erstmal, ich glaube, Reed hieß er mit Nachnamen.
Dale Reed ist, glaube ich, der Name gewesen.
Vergessen, Dale Reed. Und ich fand, es war, ja, wie Mario schon sagte, es war einfach herzerweichend, da auf einer persönlichen Ebene und einer sehr emotionalen Ebene einfach durch diese verschiedenen Abteilungen irgendwie so ein bisschen zu gehen. Und also wie er da diesen Schnee da überall hinschippt, ich dachte mir erstmal, ich war schon gelangweilt, wenn ich mir vorstellte, das auch nur 1 Stunde machen zu müssen. Also, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich werde dann immer extrem schnell gelangweilt bei sowas, aber ich fand, das war wirklich, wirklich ganz bezaubernd.
Ich meine, mein persönlicher Lieblingscharakter in dem Stück, in den ich mich so ein bisschen verliebt habe, war der Night King-Darsteller, der russische Stuntman. Der
Tschechisch war, glaube ich.
Wirklich?
Ja, ich glaube, Tschechisch,
okay.
Ja. Vladimir Ferruk.
Ja, auf jeden Fall der, weiß ich nicht, den du ja auch als Stuntman dann genau. viel gesehen hast. Und der meinte, you want me to be king? I can be any king you want. Und wie er sich dann am Ende auch am roten Teppich so seinen Moment abholt, weil die Leute ihn erstmal nicht erkennen.
Ich hätte das ihn auch
so
nicht erkannt.
So ein richtiger Charakter einfach, der war super.
Der war echt nicht schlecht, aber ich finde es auch tatsächlich schön, wie sie halt jedem einzelnen von diesen Hauptfiguren, jetzt sprechen wir das ja schon fast so wie in der einen Episode, so ein besonderes Alleinstellungsmerkmal geben. So ein, keine Ahnung, da gibt es zum Beispiel diese Location Managerin, Naomi Liston, die halt permanent flucht zwischendrin.
War das charakterkonform, ja?
Das ist eine gute Frage. oder dann gibt es zum Beispiel auch dieses Ehepaar, Barry und Sarah Gower, die in dem Prosthetics Department arbeiten, die halt Tochter. So eine ganz süße Nebengeschichte mit der Tochter haben.
Ja. Und die dann ganz am Ende in der letzten Szene mit in den Norden geht und die Eltern dabei stehen und stolz wie Bolle.
Und die Sarah Gower fand ich so putzig, weil die wirkte wie so Mauerblümchen, aber hat natürlich auch große Verantwortung mal getragen, auch für ihre ganzen Angestellten, die unter ihr gearbeitet haben. Und in einer Szene sieht man halt dann auch, wie halt dann die Erinnerungen an die Tochter kommen, mit der sie gerade telefoniert hat, und dann muss sie ganz schnell woanders hin irgendwas klären. Du merkst einfach natürlich, für die ist es gerade super schwer, nicht bei ihrer Tochter zu sein.
Ich fand ja auch sehr interessant, dass sie wurde ans Set geholt, obwohl sie meinte ja auch, sie hätten nicht mal eine Leute, sie hätten nicht mal ein Office, sie hatten irgendwie kaum was, sie haben sich beworben.
So ein Zelt.
Ne? Genau. Und wurden dann genommen. Und ich finde, da merkst du auch, dass ja am Anfang, dass das ja fast so ein bisschen so ein Game of Thrones war, ja, da war ja vieles so neu. Also gerade auch was die Prosthetics, wir kennen es ja auch von Walking Dead und ähnliches, aber natürlich, es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, aber trotzdem, dass du da ja wirklich in Nordirland einfach auch Leute genommen hast, und ihnen eine Chance gegeben hast. Und sie schien ja wirklich da, sie war ja ganz frisch, mehr oder weniger. Und dass man sie dann wirklich auch beauftragt hat mit so einer Sache, finde ich Wahnsinn, Wahnsinn.
Absolut. Aber ich denke mal, für die meisten wird es wahrscheinlich wirklich der gute Andrew McClay so einer der Helden dieser Geschichte sein, weil sie auch das sehr clever mit ihm spiegeln am Ende. Meine Keith Harrington, wie er liebevoll genannt wird von seinen spanischen Fans aus dieser ganzen Welt, der hat natürlich so auch ein bisschen seinen Moment, wo er mal sehr emotional reagiert. Und das fand ich auch sehr aufwendig und schön, aber ich finde es spannend, dass sie das dann halt wirklich direkt halt spiegeln mit Andrew McClay am Ende, der halt genauso als Anführer der Statisten gefühlt ähnlich emotional rausgeht und sagt, das ist halt sein Leben gewesen für lange Zeit und er wollte immer so was Großes machen und am Ende fährt er mit irgendeinem so Touribus durch die Walachei. Super charmant. Also das ist schon äußerst manipulativ, würde ich behaupten. Ja, ich glaube, oh, wie hieß sie? Finlay war, glaube ich, der Nachname der Regisseurin, die das Ganze gemacht hat. Aber es hat gefruchtet, würde ich behaupten, bei mir.
Die aber auch an überraschend viele Stellen mit durfte. Ne? Also ich war sehr überrascht, dass sie da an diesem super geheimen Set von der letzten Szene, nicht der letzten Szene, der Wir entscheiden König-Szene dabei war, da das Rehearsal einfach mal mitgefilmt hat. Weil es hieß doch immer, es gibt nur so und so viele Leute, die davon wissen. Ja. Und sie war dann eine der Leute, die das Geheimnis kannten, wie Game of Thrones ausgeht.
Das Witzige war aber, als ich den Streaming-Tipp schrieb, habe ich ein bisschen recherchiert. Man glaubt es ja kaum. Manchmal ratter ich die ja auch nur so runter, aber ich habe es wirklich getan und da stand auch drin, und sie hat es auch selber in einem Interview, glaube ich, mit Guardian oder irgendwas auch gesagt, dass sie nicht mal ihre Familie erzählt hat, dass sie beauftragt wurde mit diesem Ding. Und dass sie also wirklich 3 Monate unterwegs war und keiner wusste, wo sie war, mehr oder weniger. Also,
schön, sehr beruhigend.
also jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, aber sie machte sehr deutlich, dass das wirklich unter höchster Sicherheitsvorkehrung war und dass
ich will nicht wissen, was da im Non-Disclosure Agreement drin stand. Das wird sehr tight.
Das fand ich aber auch ganz witzig, dass wir endlich auch mal hier, wir haben Jack and Hagar gesehen, ne? Unser Mann in Hollywood.
Ja, unser Mann in Hollywood.
und die Wave, genau, wie sie nochmal da in Spanien in der Dragon Pit rumlaufen. Also das fand ich auch ganz, du hast recht, sehr manipulativ, aber es hat halt funktioniert.
Nein, es waren halt wirklich super ehrliche Einblicke und ich fand es auch schön, dass man zum Beispiel den David Nutter nochmal ein bisschen Zeit gegeben
hat.
The Penguin. Wobei ich glaube mittlerweile, das müsste ja durch seine Rückenoperation, glaube ich, ist diese Bewegung so ein bisschen beeinflusst bei ihm. Der ja auch ich glaube seine Frau, das hatte ich auch mal in einem anderen Podcast gehört, hatte auch eine schwere Erkrankung zwischendurch gehabt. Und das war alles für ihn nicht so einfach gewesen und deswegen ist er auch ausgesetzt sozusagen, nachdem er, glaube ich, noch in der 4. und 5. Staffel, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder war es nur die 4. noch, Regie geführt hat mit, da war er erstmal eine Weile raus, jetzt ist er wieder zurückgekommen und es war ja schon ein deutliches Zeichen, dass er die Hälfte aller Folgen der letzten Staffel sozusagen inszenieren darf. Und ich finde ihn halt auch sehr, weil er halt auch so, er hat auch seine Quirks, wie man so schön sagt, mit seinem komischen alten Postpapier oder was das ist, wo er immer welche Sachen drauf... Das nicht besonders künstlerisch aussieht, sind wir mal ganz ehrlich, aber es ist seine Methode und sie scheint Früchte zu tragen.
Don't question the system.
Ja, genau.
Ja, und ich finde ja auch sehr sympathisch, dass er das Licht ausmacht im Hotel. Ja. Sorry.
Nee, ich glaube, The Last Watch, für jeden, der es noch nicht gesehen hat, ganz wunderbar. Schaut da nochmal rein. Da weiß man, glaube ich, nochmal vieles zu schätzen, was halt die Serie so geleistet hat und auch die Leute, die man halt nicht so sehr auf dem Schirm hat.
Es ist relativ lang, finde ich. Also ja. Es geht wirklich knapp 2 Stunden. Ich hätte es auch ein bisschen gekürzt am Ende. Ich muss vielleicht bei meiner Hausaufgaben, ich war dann auch ein bisschen ermüdet. aber ja, man kann es bei Sky und auch bei Amazon, glaube ich, wenn du das Staffelpaket hast, ne? Es ist mit drin.
Die normalen Wege, die jetzt, wie ihr jetzt auch schon Game of Thrones geguckt habt, da könnt ihr jetzt auch diese letzte Folge auch noch mitnehmen. Ja. Und das habe ich ans Herz gelegt.
Ist ab und zu so ein bisschen viel, wenn die Amerikaner kommen, so ein bisschen viel typisches, so, we're like a big family here. This is my the biggest thing in my life. Ja. So, dann ist so viel davon auch ein bisschen drin, so müsst ihr euch drauf einstellen, aber ja, als Doku ist das ganz schön, vor allen Dingen, wenn ihr damals die 9 Stunden extra Material auf den Herr der Ringe DVDs geguckt habt zum Beispiel, dann ist das.
Ja, also da ist sogar auch, das hatten wir gar nicht richtig erwähnt, der erste Table Read, also der erste letzte Table Read mit dabei, wo auch ein paar Dinge enthüllt werden für manche Schauspieler, die noch nicht im Bilde waren, was passiert, was auch ganz cool ist. Also es gibt da definitiv viele schöne kleine Momente, die in der Summe echt mir auch viel Spaß gemacht haben. Also klar, ich habe auch gemerkt, so, was, 2 Stunden lang hin, aber ich hätte permanent pausieren können, weil da waren immer so schöne kleine Momentaufnahmen. Da sitzt auf einmal John Royce neben einem im Kaffeewagen und schlürft da sein Latte Macchiato. Ich so, großartig. Also sind so kleine Dinger, wo ich denke, sehr charmant, sehr nett und würdiger Abschluss.
Viele Zombies, die Sandwiches essen.
Ja, großartig. Und der eine, der so kleckert dann auf seiner schönen Zombie-Robe. Mist, schon wieder.
Und ich fand aber auch die Table Reads, ich fand auch sehr interessant, wie Not Amused hier Con the Silver war. Varys. Ich glaube, es war sehr eindeutig.
Klein wenig angefressen, kann sein, ja.
Und ich fand es aber auch sehr sympathisch, wie alle da so in normaler Klamotte irgendwie rumsaßen. Ne? Auch Selina Heedy so völlig ohne Make-up und sehr relaxed. Emilia Clarke, ganz bezaubernd. Sie hätte ja fast noch am meisten zu tun, finde ich, von den Hauptdarstellern. Mhm. Ne, mit dieser Perücke auch andauernd, wo ich dachte, oh Gott, wie anstrengend. Ne?
Früh um 3 oder so rein ins Make-up und dann wirst du schön bepinselt.
Und ich fand komischerweise, einen der bewegendsten Momente war dann bei den Table Reads der Rückblick vom ersten Table Read. Mhm. Und dann sieht man halt auch wirklich so eine ganz kleine Maisie Williams und so ein ganz so noch so völlig verpeilt aussehen. In Costa Waldau.
Mit einem modischen Fauxpas sondergleichen, so einer komischen Haube oder so eine Schiebermütze, die er lässig falsch umgedreht hat. Ja, das waren die frühen 2010er, glaube ich. Nee, aber müsste so sogar noch davor gewesen sein, 2009 oder so.
Aber so niedlich, aber dass man das auch nur so ganz kurz nochmal reinfällt, weil sie hätte jetzt ja noch irgendwie, ne, ich weiß nicht, 30 Minuten lang das kennenlernen oder falls es auch irgendwie da noch Bildmaterialien gibt natürlich. Und das fand ich ganz schlau, es einfach nur in so einer ganz, ganz kleinen Dosis reinzutun. Und auch D&D waren ja wirklich, also ich glaube, es war nicht mal eine Minute, oder?
Das sieht so nee, aber das hat auch ein Bild gezeichnet, ne? Die sind schon die scary Bosses, vor denen jeder Angst hat und weiß ich nicht, gegen die...
Our word is the law.
Ja, gegen die, niemand will die irgendwie böse machen und alle sind so, oh mein Gott, mochten die es jetzt? I don't know. Und ja, die nehmen, also denen hat schon lange niemand mehr irgendwie Nein gesagt, denkt man sich auch. Und wir haben ja auch schon erwähnt, wie sie sich in ihren Inside the Episode Erklärungen immer auch sehr ernst genommen haben und so. Und das ist schon sehr...
Die, als Autorin, war, ja, im ja, wahrsten ja. Sinne, ja.
Ich meine auch ganz ehrlich, wenn wir mal zurück überlegen, ich meine, in den letzten 4 Jahren, ich habe das Gefühl, die waren überall im Interview und wurden auch wie so der Highland gefeiert, wo ich auch denke, natürlich geht das irgendwie auch in deren Hirn.
Ja, ja, dann gab es noch dieses, das haben vielleicht einige von euch dort auch mitbekommen, dieses Confederate-Fiasko, das neue Serienprojekt, was auch erstmal auf Eis gelegt ist, wie Casey Bloys von der Weile mal ganz locker hat
eingeleitet.
Ja, gut. Ja, sehr gut. Könnt ihr euch mal gerne dazu, vielleicht verlinke ich das
Mach
auch einfach
nochmal. Mach lieber Star Wars.
Das ist auch ein sehr gesundes Fandom, was da ist und das ist sehr, das verzeiht viel. Also wirklich von Regen in die Traufe. Mal gucken, was sie da dann, was dabei rumkommt. Da würde ich fast sagen, wir können Last Watch erstmal so ein bisschen hinter uns lassen, wie bereits erwähnt. Schaut es euch an, ist sehr empfehlenswert.
Gibt ja auch Verschwörungstheorien drüber, ne? Dass die letzte Staffel so gerusht war, weil die Disney-Maus mit den Dollars gewunken hat, kommt her Star Wars machen
es gibt
und macht schnell...
Schöner Übergang eigentlich, Verschwörungstheorien, weil davon gab es tatsächlich so ein paar, also nicht nur, dass einige Darsteller ja schon das Ende lange Zeit, bevor es soweit war, vorausgesagt haben, unter anderem Gwendolyn Christie und Finn Jones, die haben zumindest Bran auf den Thron gesetzt. Weil das, wir haben es einfach, glaube ich, logisch runter argumentiert und von daher war das dann irgendwie auch relativ sinnvoll. Der gute Aaron Rodgers, das fand ich ein sehr lustiges Video, der Quarterback von den Green Bay Packers, hat auch sich sehr darüber aufgeregt, dass halt das alles auch so ein bisschen nach so einem Inside-Job von Brandon the Broken halt sich angehört hat, ne, weil er halt im Endeffekt vielleicht doch alles gesehen hat, was da passiert ist und konnte alles so lenken. Und das war auch eine der Diskussionen, die ich sehr vehement und leidenschaftlich mit einem guten Kumpel von mir aus meiner Game of Thrones-Runde geführt habe, der auch der Meinung ist, dass Brandon natürlich nicht besser ist als Daenerys, weil wenn er das alles schon gesehen hat, dann hat er das ja zu verantworten, dass so viele Menschen, unschuldige Menschen das gestorben sind.
Jetzt sind wir aber schon dann wieder mit der Zukunftsvision.
Aber dann habe ich halt gesagt, genau, das hast du gesagt, dann habe ich aber wiederum gesagt, ja, ich kann nur das nehmen, was halt Isaac Hempstead mir oder in der Journalistenrunde gesagt hat. Er kann nicht in die Zukunft sehen mit diesem Charakter.
Aber ich glaube, was, ja, ich glaube, das wurde auch schon gesagt, dass wenn er die ganze Vergangenheit, das gibt doch auch irgendwie so ein, hat das nicht irgendwie irgend so ein berühmter Physiker mal gesagt, wenn du die Gesamtheit aller Informationen hättest, könntest du perfekt die Zukunft voraussagen.
Das klingt, glaube ich, ganz gut.
Sowas.
Sowas in diese Richtung.
Also als Projektion, als, ne?
Also da war tatsächlich Statistiker. Noch so ein bisschen Druck auf dem Kessel bei vielen Leuten, die natürlich irgendwie versucht haben, Erklärungen zu finden.
Es gab ja auch dieses nette Video, das ja jemand zusammengeschnitten hatte. So hätte Game of Thrones auch enden können, wenn Bran zu Snow sagt, you were exactly where you were supposed to be. Und dann sieht man, dass er irgendwie Whites Augen hat und dass er in Dany gewalkt ist, als sie King's Landing abgebrannt hat und so. Und ja, kann ja auch wahr sein.
Möglich.
Vielleicht war es so.
Ich glaube, die liebe iCarly hat uns das auch geschickt.
Ja, irgendwie, genau, auf Twitter
also,
war
das. Cool. Das war sehr cool. Schaut es euch nochmal an. Das ist wirklich nur so 30 Sekunden oder so, ne? Ja. So hätte Game of Thrones auch enden können.
War es iCarly oder Caddy? Weil iCarly war doch diese Kinderserie, oder?
Sie weiß es.
Du weißt, wer gemeint ist.
Du weißt, wer du bist.
Liebe Caddy, du weißt, wer du bist. You know who you are. Genau so sieht's aus. Ja, aber jetzt noch mal ganz kurz hier ansetzen. Bei euch hat sich noch irgendwas verändert von der Wahrnehmung des Finals oder habt ihr wirklich dann auch, wie wir gesagt haben, Frieden damit geschlossen und wart ihr dann auch, oder kam noch mal irgendwo zwischendurch so eine Welle der Empörung hoch und so, was war da eigentlich los?
Ich musste sehr lachen, Felix, ich hab's dir ja auch schon erzählt. Wir haben ja darüber geredet, dass ich es immer so schade finde, dass Leute so wahnsinnig wütend werden und sehr, finde ich, auch aggressiv in ihren Kommentaren und es tut mir immer so leid, das zu lesen, weil das macht mir auch dann einfach irgendwie schlechte Laune. Aber dann habe ich ja irgendwie am Abend, ich glaube sogar nach dem Finale oder nur wenige Tage später George R. R. Martins Blog gelesen. Ja. Und habe dann sozusagen, der letzte Blog-Eintrag war, wie Martin dann erzählt, wie viel Serien er gerade produziert. Ne? Also in Anführungsstrichen, wir wissen, das heißt, muss ja nicht viel heißen, also wenn du Produzent bist von der Serie. Aber er so ganz stolz berichtete, dass er, glaube ich, gerade, wenn ich es richtig zusammenkriege, ich glaube, 8 Serien als Produzent irgendwie hintersteht.
Videospiel ist auch dabei.
Wo ich auf einmal so wütend wurde, wie ich es wirklich lange nicht mehr erlebt habe. Und ich dachte mir so, Gott, Hannah, reiß dich zusammen. Ne? Natürlich soll der Mann machen, was er will. Also ne, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ich kette ihn jetzt irgendwie an den Tisch und er soll die scheiß Bücher zu Ende schreiben. Auf gar keinen Fall. Und ich finde das auch immer sehr, sehr komisch, das zu verlangen. Aber ich wurde wirklich wütend und auf einmal dachte ich so, oh Gott, ich kann es jetzt fast ein Stück weit verstehen, weil ich auch wirklich dachte, oh Gott, Millionen von Leuten warten auf die letzten beiden Bücher, jetzt vielleicht sogar noch mehr. Das hatten wir ja auch erwähnt, dass wir uns noch mehr, ich bin noch gespannter auf die Bücher denn vorher, denn wir alle, also ich fand ja auch das 5. Buch nicht so geil, also dass ich dachte, okay, ich kann jetzt auch warten, who cares. Aber mittlerweile freue ich mich so sehr darauf und dann las ich das und ich wurde so wütend wie lange nicht mehr. Also ich habe mich jetzt wieder beruhigt,
ja.
Der Mann soll machen, was er will, ja. Er soll wirklich jede Serie produzieren, jedes Computerspiel mitschreiben, egal was er will. Ich kann es verstehen, ich brauche es nicht, ich hätte es gern, aber ich brauche es nicht und alles ist wieder gut, aber das war, glaube ich, der Moment, wo ich wirklich wütend wurde.
Wie wäre es mit einem, er könnte auch produzieren, auch vielleicht ist das eines der Projekte, ein Beauty and the Beast Reboot mit Linda Hamilton
und Ron Perlman. Yes, bitte. Dafür haben wir Zeit. Yes. Zeit und Geld.
Genau, zur Info für die da draußen. Ne? Das war seine erste
seine 80er Jahre komische Crime Love Drama Gothic.
Ich habe es gern gesehen als Kind.
Mich hat es verwirrt, ich wusste nicht, was das will. Aber
ich hatte immer so ein bisschen Angst vor ihm. Ja. Ich fand ihn immer gruselig, aber ich habe es trotzdem gern gesehen.
Nun ja.
So ist es. So ist was ja interessant ist, wo du gerade nochmal George R. R. Martin erwähnt hast, der gute Isaac Hempstead Wright, der Bran-Darsteller, hat ja auch in einem Interview gesagt, dass tatsächlich die Sache mit Bran am Ende auf dem Thron von Westeros auch von George R. R. Martin stammen soll. Was jetzt natürlich auch interessant ist, wenn es denn wirklich so ist. Ja, und ob das dann jetzt auch so bleibt.
Und außerdem halt muss das ja nicht heißen, dass es, vielleicht wird er ja schon am Ende des nächsten Buches König und dann handelt das letzte Buch komplett davon, ob er das brockt oder nicht.
Aber ja. Mario, sind so viele neue Charaktere.
Ich weiß, aber und es ist ja auch ganz anders. Aber wenn das jetzt wirklich im Buch war, was ich ja letztes Mal gesagt habe, dass ich es nicht geglaubt habe, dass das so eine Sache ist, die sie. Aber wenn das so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das einfach nicht damit endet, weil das haben jetzt Leute auch
gesehen. Und es wird wahrscheinlich auch in einem ganz anderen Rahmen vielleicht noch passieren. Genau. Und von daher hat das dann vielleicht einen anderen Kontext und ist vielleicht dann auch für andere leichter verkraftbar. Also
vielleicht ist Brenda auch wirklich der Bad Boy dann.
Ja, wirklich.
Kenne ich
so. Brand the Bad One.
Ja. Und vielleicht kriegt er dann noch einen besseren Namen als Brand the Broken, Brand the Seer oder Brand the Wise.
Alliteration brauchen wir mal.
Achso, Brand the Brilliant.
Brand the Boy who fell out of the window in the town. Immer so weiter.
Und dann fand ich ganz interessant, ich schaue ja auch sehr gern so History and Law Videos bei YouTube und dann hatte ich auf einmal in meinem Algorithmus ganz viel so diese Hater-Videos, also die ja auch wirklich teilweise sehr gut recherchiert waren, also wo eigentlich wirklich irgendwelche Dudes wirklich mal Schritt für Schritt die 8. Staffel auseinandergenommen haben, was alles irgendwie unlogisch war oder irgendwas. Und das war natürlich auch der super Clickbait, ne? Und die gehen auch durch die Decke, also wer da mal Interesse hat. Und es sind ja wirklich, da sind auch viele Sachen, die ich auch so empfunden habe oder die ich auch verstehen kann, wo viele Leute unglücklich waren, wie es umgesetzt wurde, also wie es geschrieben umgesetzt wurde vom Drehbuch her. Trotzdem muss ich sagen, dass mein Fazit immer noch war, dass ich abgeschlossen habe damit. Und ich fand auch sehr schön, Felix, deine Aussage im letzten Podcast mit den Chips, die man gibt.
Die guten alten Chips.
Nee, wirklich. Ich habe ja immer gefragt, mit diesem Einsatz von Chips, fand ich immer, verstehe es immer nicht so ganz. Das habe ich verstanden. Und ich glaube, du hattest ja auch gesagt, man gibt Chips her und dann kriegt man ein paar zurück. Und nachher muss man selber für sich entscheiden, reicht das, was Tisch, du...
Genau. Weil die Bank gewinnt immer.
Genau. Und reicht das, was ich zurückkriege, oder war der Einsatz zu hoch? Ne? Jetzt die letzten 10 Jahre. Und so sehe ich das. Fazit.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie wir das sehen werden, weil ich glaube, das wird jetzt erstmal im kulturellen Gedächtnis noch sehr lange diese Lost-mäßige Geschichte bleiben, so dass die Landung haben sie nicht ganz hinbekommen. Bin sehr gespannt, wie wir das in 5, machen wir mal 10 Jahre draus, wenn wir das nochmal uns anschauen, dann auf Blu-ray oder auf Holodisc.
Ja, wo dann Google Eyes.
Ja, genau. Und wenn wir dann unsere Erwartungen justiert haben, weil wir haben ja uns sehr viel auch erwartet von dem ganzen Setdressing, von dem ganzen Drumherum, von dem Deepen, von der Mythologie des Ganzen.
Ja.
Und wenn wir jetzt wissen von Anfang an, dass das Ganze drumherum nur Deko ist und dass das nur Ausschmückung ist von einer eigentlich viel einfacheren Story, weil wir haben ja auch irgendwie was viel Komplexeres erwartet, weil diese Familienstammbäume und Verflechtungen so super komplex waren und das mit Jon Snows Hintergrundgeschichte und so und dass dann die ganze Mythologie nicht wirklich an die Komplexität herankam. Und wenn wir jetzt von Anfang an das nochmal gucken würden und in 10 Jahren wissen, wie simpel das im Grunde ausgeht, dass wir dann diese ganzen Sachen nicht irgendwie uns davon Sachen erhoffen, die angedeutet werden, sondern dass wir diese Andeutungen nur als Schnörkel sehen.
Die Erwartungshaltung, ne? Wieder die alte Problematik.
Genau, da würde ich auch noch gerne gleich ansetzen, denn ist ja so, dass Game of Thrones einfach ein Massenphänomen ist oder geworden ist und klar, das mit der Mythologie hat sich vielleicht dann nicht so ausgespielt, wie viele Leute sich das vielleicht erwartet hatten am Ende oder das, was halt aufgebaut wurde, aber die Sache ist nun mal die, dass Game of Thrones diese Dinge halt auch aufgebaut hat. Ne? Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, inwiefern hat die Serie sich da selbst das zuzuschreiben, wenn man halt wirklich über Jahre lang, vor allem die ersten 4 Staffeln so ein Riesengebilde konstruiert, mit verschiedenen, immer wieder was anbaut, einen neuen Flügel, ein neues Bad, also wenn man mal dieses Bild eines Riesenhauses nimmt, das immer weiter aufgebaut wird.
In Staffel 6 ja auch noch.
Genau, genau, ja, richtig. Und dann irgendwann werden halt Wände weggenommen und dann hast du noch einen großen Raum, in dem alles passiert. Da ist natürlich dann klar, die Erwartungshaltung spielt eine Rolle von den Leuten, natürlich dann auch die Ausrichtung von den beiden Serienschöpfern, die sich halt gedacht haben, okay, wir könnten das jetzt rein theoretisch wahrscheinlich noch 5 Jahre weitermachen und weiter anbauen.
Was denn ja angeboten wurde für Staffel 10.
Genau, wir könnten noch ein Pavillon draußen in den Garten setzen, wir könnten noch, keine Ahnung, ein BD einbauen in unserem Bad. Irgendwie sowas. Weiter.
Du hältst aber fest an dieser Metapher, ja?
Das ist meine Metapher, meine Hausmetapher. Aber sie haben gesagt, nee, geht halt nicht, das Ding muss platt gemacht werden, es müssen Eigentumswohnungen auf dieses Grundstück. Jetzt höre ich aber auch auf. Und das da natürlich dann, glaube ich, auch wirklich dann das, was Leute halt gerne gesehen hätten und die dann vielleicht Probleme haben, nachzuvollziehen, dass jemand, der so eine Geschichte entwirft, auch gerne zum Ende kommen möchte, vielleicht nicht ewig weitermachen kann, dass es dann halt dementsprechend auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die vielleicht nicht nachvollziehbar sind, die ein bisschen sich zu gehastig anfühlen. Das ist halt ein schwieriges Hin und Her, muss ich sagen. Also da möchte ich gar nicht irgendjemanden zu viele Vorwürfe machen oder jemanden zu viel entschuldigen. Ist schwer zu bewerten, finde ich.
nochmal zu deinem Haus und deinem Investor, der vielleicht kommt. Diese Diskussion mit, dass HBO ihnen ja mehr angeboten hat, ich meine, das ist klar. Ich hatte auch viele Diskussionen auch mit Leuten, die immer sagten, ja, was war doch so teuer und was auch immer. Und ich sage immer, ja, was war auch so unfassbar erfolgreich. Also ich meine, das hat ja wirklich Milliarden umgesetzt, ne? Mit allem drum und dran, mit allen Lizenzen. Das ist ja wirklich eine der größten Serien jetzt der letzten Jahre gewesen.
Ich glaube, es ist die größte Serie aller Zeiten. Ich glaube, das muss man einfach mal so, weil genau. Ich wüsste nicht, wie sehr sonst diese Aufmerksamkeit.
Und ich meine, also gerade im Marketing, ne? Wie viel, ich will gar nicht wissen, wie viele Lizenzeinkünfte da rein droppeln noch in die nächsten Jahre. Also das ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt aber auch diese Diskussion mir anhöre wegen Star Wars, ich habe das Gefühl, und das, da kann ich mich auch täuschen, ich weiß nicht, ob wir das jemals wirklich auch erfahren werden, aber dass der Star Wars-Deal ja relativ frisch war von D&D. Also der war ja dieses Jahr, natürlich haben die lange diskutiert wahrscheinlich wurde er Ende letzten Jahres vielleicht irgendwie, wurde angefangen drüber zu sprechen. Diese Diskussion aber mit HBO, wie viele Staffeln und wie viele Folgen es gibt, ist natürlich, und man munkelt sogar 2015 passiert, als dann die Verträge neu verhandelt wurden. Und ich meine, 2015 wussten D&D oder hatten sie dieses Angebot von Disney, schätze ich mal, noch nicht. Und es war, natürlich war in der Diskussion, was sie danach machen, da kam ja dann diese komische Konföderierten-Serie da hoch. Aber ich finde ja potenziell immer gut, dass man sagt, hey, wir versuchen das Ganze zum Ende zu bringen in der 7. und 8. Staffel mit 13 Folgen insgesamt. Und es waren ja fast 15 Folgen, wenn man so will, mit der Überlänge. Und das, glaube ich, ist auch das, was ich ihnen eher vorwerfe. Ich werfe ihnen nicht vor, dass sie das zu Ende bringen wollten und dass sie ein Ende finden wollten. Ich werfe eher vor, dass wir, glaube ich, einfach zu viel Zeit in der 7. verdödelt haben, um genug Zeit zu haben.
Oder vielleicht sogar schon in der 5.
So, oder gut, das sowieso. Aber wenn wir jetzt nochmal in die Verhandlung von 15, wo dann, ich glaube, dann war die 5. ja auch schon durch. Und wie gesagt, in der 6. haben sie ja geschafft, eine tolle Staffel zu produzieren. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber dann diese 7., also mich zum Beispiel stört im Endeffekt die 7. Staffel sehr viel mehr als die 8. Weil ich finde, das ist die Grundlage für das, was, für den Fehler, den du gemacht hast, der nachher dann halt nicht mehr zurückzuschrauben
war. Aber sie fängt so gut an. Naja, egal. Aber die, ich würde dann auch eher sagen, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, weil stellt euch vor, die hätten 10 Staffeln gemacht. Klar, hätten die das dann irgendwie wahrscheinlich mehr Luft gehabt, das ordentlich zu einer Landung zu bringen. Aber stellt euch mal vor, es wäre dann trotzdem so simpel ausgegangen, dann wäre das ja noch frustrierender gewesen. Und bei dem, wie das jetzt steht, bleibe ich dabei, dass ich sagen würde, okay, ich glaube, 5 Staffeln hätten für das, was sie hier erzählen wollten, gereicht. Das hätten nicht 8 Staffeln sein müssen.
Ach, selbst, würdest du sagen, so?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass sie hätten im Gegensatz zum Buch, keine Ahnung, die ganzen Essos-Geschichten von Danny zusammenlegen können, so Marine und Cars hätte eins sein können und
Bran.
Und dann, ja.
Na, es mussten ja 7 sein, weil das ja immer 7 sind bei Game of Thrones.
Die 7 Götter und so Quatsch.
Und deswegen waren es 8.
Nee, und das war das Problem, dass sie ja eigentlich auch die schon geswitcht haben, aber ne?
Hm. Ja, also vielleicht hatten
ja,
sie
ja, aber interesting, ne? Und so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber na gut, das würde ja auch, na, das würde ja noch, ja, noch kürzer, okay.
Krass. Also sie hatten, glaube ich, als sie an den Tisch gegangen sind mit der Idee, eine Serie zu machen, die magische 7 im Kopf, wenn nicht sogar 8. Sie wollten, oder besser gesagt, vielleicht hatten sie eine Episodenzahl im Kopf, die sagen 70 Episoden und dann schauen wir mal, von da aus können wir uns ein bisschen hoch und runter bewegen. Da sind wir ja ungefähr jetzt gerade gelandet, also von daher ein bisschen drüber. Und es waren, glaube ich, immer im Gespräch halt, 7 Staffeln und ein Film noch eventuell. Und da haben sie dann auch noch so ein bisschen, also eine verkürzte 7. Staffel war es dann schon damals gewesen. Also es gibt da verschiedene Berichte, wie wann das wo geplant war. Es ist, glaube ich, die Art, wie sie halt in die Geschichte rangegangen sind. Ne? Sie hatten halt ihren Plot, den sie sich ausgedacht hatten. Und sie wussten, da will ich hin. Und von da aus arbeiten wir uns vielleicht auch ein bisschen rückwärts zurück. Und dann muss das irgendwo alles Sinn ergeben, dass wir in der Folge da sind, in der Folge da und hier. Es ist schon erstaunlich dann, wie die Serie sich dann entwickelt hat. Und natürlich auch bin ich sehr erstaunlich, dass viele Leute jetzt natürlich, nachdem sie 8, 9, 10 Jahre da Zeit investiert haben und Leidenschaft, dass sie jetzt so eine gewisse Art Eigentum darin sehen. Das finde ich sehr spannend mittlerweile bei so welchen großen Marken irgendwie, die einen irgendwie bewegt haben.
Eigentumswohnung?
Ja, genau. Nee, also wirklich in dem Sinn, dass sie jetzt halt sagen, okay, das gehört doch zum Teil mir. Also habe ich doch das gute Anrecht jetzt, dass es anders sein sollte. Also Beispiel Petition, dann ist doch mein gutes Recht, dafür einzutreten, dass mein Eigentum, dass da nicht so Shinto damit getrieben
wird. Denken die das wirklich?
Ich glaube tatsächlich, dass da nicht wenige sich so auf den Schlips getreten fühlen, weil eine Sache, die für sie so wichtig ist, die ihnen gehört, so entnommen wird wieder, was ja eigentlich normal ist, weil es ist ja nicht ihr, es ist ja von zwei Leuten, die das erschaffen haben und dementsprechend können sie damit tun und lassen, was sie wollen. Natürlich wäre es auch gut, wenn sie sich bewusst sind, was sie damit tun, weil es gibt viele Leute, die das, die eine große Bedeutung daran sehen.
Und wir belächeln das ja mit der Petition und alles, aber dann gibt es ja auch wieder so Fälle wie George Lucas und die Prequel-Trilogie und Ridley Scott, der im Nachhinein irgendwie sagt, nein, Decker war auf jeden Fall ein Dings, weil das habe ich mir von Anfang an gedacht, klar hast du das, klar.
Das ist jetzt bei Blade Runner,
klar, ja. Ja, ich dachte, das ist
dann nee, klar. Aber kann okay. Ja sein, dass einige da draußen, was,
Decker? Ja, und dann macht er im Nachhinein so Alien Prequel-Filme, die das Alien total tot erklären, was irgendwie komplett dagegen geht, wie das Alien eigentlich mal gruselig war. Aber okay, kann er machen und du kannst es dann scheiße finden und du musst das dann aushalten einfach so. Du hast dann, klar hast du so Momente, wo du dann denkst so, den alten Männern sollte man ihre Spielzeuge wegnehmen, die wissen nicht mehr, was mal gut an dem war, was sie gemacht haben. Aber das müsst ihr aushalten, Leute.
Also, willst du?
Ich würde einen Tick ein anderes Thema angehen.
Also, dann würde ich dazu noch sagen, dass, glaube ich, bei mir das so krass ist, weil ich bin nie ein Teil von irgendeinem großen Fangemeinde zu irgendwas gewesen, zu irgendwas Popkulturellen oder so. Also, ich bin kein großer Star Wars-Fan, ich bin ein großer Marvel-Fan, ich gucke mir das alles ganz gerne mal an, aber immer eine gewisse Distanz. Aber bei Game of Thrones, da muss ich ja ganz ehrlich sein, auch durch die Bücher, die ich gelesen habe und durch das sehr frühe Auseinandersetzen mit dem Thema und im jahrelangen Auseinandersetzen, auch in dieser Komplexität, ist da natürlich bei mir auch irgendwie eine gewisse Leidenschaft für entstanden und eine gewisse Nähe. Also sprich, es ist so für mich schwer, dann immer eine Distanz zu wahren. Und deswegen finde ich es aber trotzdem so absurd, jetzt darauf zu bestehen, dass es meins ist ein Stück weit und mich dann so verraten zu fühlen, wenn jetzt was passiert, was mir vielleicht nicht gefällt. Und das finde ich nur spannend irgendwie, weil ich glaube, das haben viele schon durch, die halt wirklich auch andere Marken sehr schätzen und sehr damit gelitten haben und mitgefiebert haben. Und bei mir ist es jetzt so das erste Mal so eine Erfahrung, dass ich sage, okay, du bist auch mal Teil von so einem großen Phänomen.
Pot.
Ja.
Mit dem
und
Pot.
Wie gehst du damit um mit dieser Rolle oder mit deiner Rolle in diesem riesen Pot?
Ja. Ja, ich würde auch sagen, ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Fan von Game of Thrones, auch sehr, sehr früh auch schon, ich glaube auch bevor wir uns kannten sozusagen. Aber ich sehe das immer so, auch klar, wenn ich enttäuscht werde von der achten Staffel, ich sehe das immer so, aber dafür hatte ich ja so viele gute Staffeln. Mhm, also für mich genau. Ist das echt immer so eine, so fast so wie eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und dann heißt es immer, oh, Hannah, du bist so berechnend. Und ich so, ja, muss ich auch sein, weil ich erinnere mich einfach, wie viele schöne Zeiten ich hatte mit Game of Thrones. Und auch wenn ich jetzt vielleicht ein Ende habe, was mir nicht besonders gut gefällt oder was ich ein bisschen enttäuschend finde oder meinen Erwartungen auch nicht entsprochen hat, sehe ich trotzdem die schönen Momente und Stunden über Stunden und tolle Staffeln und Momente vom Fernseher, wo ich wirklich dachte, oh Gott, wahnsinnig geil.
Vor 10 Jahren hätten wir hier gesessen und einen Lost-Podcast gehabt und irgendwie stundenlang über das Rauchmonster philosophiert.
Du hättest stundenlang über das Rauchmonster
philosophiert. Ich war so klug und bin nach der vierten Staffel ausgestiegen.
Nein, und ich zum Beispiel liebe immer noch die ersten 3 Staffeln von Lost. Und ich liebe sie abgöttisch. Und klar, 4, 5, 6 finde ich nicht so geil. Trotzdem liebe ich die ersten 3. Und dann denke ich immer, da bin ich ganz froh, vielleicht auch ein bisschen in Anlehnung an dich, Felix, dass ich einfach sagen kann, okay, das war nicht besonders gut, aber ich habe ja so viel anderes bekommen, was ich so gut finde. Vielen Dank dafür.
Das ist super wichtig, glaube ich, dieses Mindset. Das habe ich ja auch verinnerlicht. Das ist bloß immer dann erstaunlich, dass Leute, und das ist, glaube ich, generell das Problem, dass wir uns natürlich mehr immer an die schlechten Dinge erinnern, weil wir die guten für so, ja, gewöhnlich oder so, sie passieren uns halt nebenbei und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen, das ist ja nicht nur, wir reden jetzt über eine Serie, das ist jetzt nichts, was die Welt so krass bewegt, dass da irgendwas nachhaltig so krass dadurch verändert wird, aber generell ist es ja, glaube ich, bei Menschen immer so, dass der eher wirklich immer die Dinge sich mehr verinnerlicht, die ihm nicht gefallen oder die ihm widerfahren sind, die nicht so gut waren, als dass man sagt, ey, das war echt schön und das hat mir echt was gebracht und das muss man, glaube ich, auch in dem Fall einfach anwenden.
Bin ich froh, dass ich als Twin Peaks-Fan das The Return gut geworden habe.
Oh Gott, ja.
Wobei, wir mussten auch damals durch die zweite Staffel als David Lynch.
Mach sie trotzdem. Ja. Aber kurz davor noch, diese Diskussion hatte ich auch mit einer Freundin von mir, deren Serienmeinung ich auch sehr schätze. Und das Interessante war, sie meinte, ja, Hannah, verstehe ich. Ich kann auch sagen, dass ich es schon mal im Podcast erwähnt habe. Sie war ein ganz, ganz großer How I Met Your Mother Fan, hat sie wirklich absolut geliebt, mehrfach gesehen. Und sie meinte, sie könne die Serie nicht mehr gut finden, obwohl sie so viele, ich weiß nicht, 200 Stunden verbracht hat und gelacht hat ohne Ende, wegen der letzten Staffel.
Das finde ich krass, weil im Endeffekt ist es eine Comedy, die ja auch von...
Staffel. Ich frage mich auch, ist es nur die letzte Folge? Weil dann fühle ich diesen ganzen Shitstorm, habe ich auch mitbekommen. Und sie meinte, nein, es war die komplette Staffel. Und sie meinte, sie kann, wenn sie an How I Met Your Mother denkt, wird sie grantig und kriegt Aggression, weil für sie ist die Serie gestorben.
Was sollen denn Scrubs-Fans sagen und über die 9. Staffel? Nee,
und ich fand das so krass, weil ich sie auch anguckte und meinte, God, crazy. Hab ich, so habe ich die noch nie reden hören über irgendwas. Und sie meinte, ja, es tut mir leid, aber so fühle ich. Und das habe ich dann aber auch gehört von vielen anderen, dass sogar dieser Hate von How I Met Your Mother noch größer ist als der Shitstorm damals bei Lost.
Na, ja, das ist, natürlich spielt das auch in die Evaluation rein am Ende, wie, es gibt ja diesen Ausspruch, eine Story ist nur so gut wie ihr Ende. Und ja, das stimmt vielleicht so als Gesamtkunstwerk irgendwie. Und trotzdem hast du ja mit einer Serie, eine Serie guckst du nicht wie einen Film. Serien guckst du nicht und dann kannst du das gleich irgendwie einschätzen und hast da irgendwie eine Meinung zu. Das ist ja ein Auf und Ab mit guten Folgen, mit schlechten Folgen, mit guten Staffeln, mit guten Viewing Experiences, ja. mit Leuten und Kontexten, in denen du das guckst. So. Von daher, deswegen ist eine Serie immer ein ganz anderes Monstrum mit viel mehr Schnörkeln und...
Bitte? Du meinst ein Haus.
Ja, genau, ein Haus, sorry. Wir bleiben jetzt dabei. Mit viel mehr Etagen und Anbauten und nicht wahr? Wo viel mehr Bauarbeiter an.
Du kannst gerne zurück zum Monster gehen. Du kannst gerne zu den Dompteuren so, des Monsters zurückkehren.
Genau, und da ist natürlich es leichter, irgendwie so eine einheitliche künstlerische Integrität zu erhalten bei einem Filmprojekt.
Ja.
So, auch wenn es in einem Film natürlich auch gute und schlechte Aspekte gibt, aber das ist natürlich nicht so krass wie bei einer Serie, wo irgendwie so viele Köche, Bauarbeiter.
Wir können auch gerne in die Küche gehen.
Ja.
Ja, definitiv. Und
sehr obvious.
Ja, also es ist nicht einfach und ich finde es spannend, dass es jetzt natürlich nochmal gerade so krass halt auch diskutiert wurde, weil es sich auch anbietet, glaube ich, um vielleicht eigene Sehgewohnheiten zu hinterfragen oder auch wie wir halt mit so welchen riesigen Dingern umgehen. Und da sind wir nicht die Ersten, glaube ich, die sich diese Fragen stellen. Da gab es schon andere Dinge, die sicherlich Leute beschäftigt haben. Aber ich glaube, die neuen Auswüchse der digitalen Welt, die beeinflussen halt sowas nochmal ein Stück weit mehr. Weil jeder einen Kanal hat und jeder die Möglichkeit hat, sich Kunst zu tun. Die Game of Nopes-Dudes zum Beispiel, die halt irgendwelche Videos raushauen, also Game of, oder hier Fail of Thrones, wie auch immer ihr das nennen wollt, die halt dann einfach Gift und Galle spucken können, weil sie es können, weil sie haben ja den Kanal, genauso wie Leute halt dementsprechend zur Verteidigung eilen können über ein Video oder, keine Ahnung, über einen Podcast oder was auch immer. Und da, glaube ich, diese Möglichkeiten, die sind halt unerschöpflich und von daher ist es, glaube ich, so präsent wie selten zuvor,
die Diskussion. Ja, das ist ja interessant. Ich meine, das haben wir ja auch immer gesagt. Es wird einfach interessanter, je unterschiedlicher die Meinungen sind. Auch nicht jeder will nur seine eigene Meinung hören. Also ja. In dem Sinne bin ich ja sehr dafür. Und wie gesagt, ich schaue sie mir auch wirklich gerne an und denke so, ja, hast recht. Also, ne, ich kann auch die Kritik und ich glaube, das haben wir ja auch immer gesagt, wir verstehen ja die Kritik. Also auch, das ist ja, ne, das ist ja, wir sind ja auch nicht blind.
Jetzt ist die Frage Richtung Monokultur, ist ja auch so ein Thema, was ein bisschen aufgemacht wurde, jetzt mit Blick auf Game of Thrones, aber ich glaube, da sind wir so ein bisschen gefeit vor, weil wir gucken halt nicht nur Game of Thrones, wir gucken halt sehr viele andere Sachen, haben viele andere Leidenschaften, weil wir, glaube ich, alle eine gesunde Distanz doch noch wahren können zu den Dingen, die wir konsumieren. Bis vielleicht Mario mit Twin Peaks, aber das sei ihm verziehen. Weil das kann man, diese Leidenschaft kann ich nachvollziehen.
Twin Peaks ist ja auch erstmal vorbei. Ich habe eher viel mehr Angst vor dem vierten Evangelion-Film.
Oh ja, ach stimmt. Da steht noch einer aus.
Der kann das nur alles, nee, das ist alles okay.
Ich glaube, für viele Leute, wirklich, wenn wir das Thema Monokultur kurz aufgreifen, die denken, es gibt nur dieses Game of Thrones. Aber das Schöne ist ja, dass es nicht so ist. Das habe ich ja gleich wieder danach gemerkt, weil ich hatte dann auf dem Zettel geguckt, okay, welche Reviews stehen jetzt als nächstes an? Und auf einmal habe ich gedacht, okay, krass, ich habe so viele Sachen nebenbei und das ist doch wunderbar.
Ich fand auch interessant, jetzt in den letzten Wochen hat man auch viele Leute kennengelernt oder mit vielen Leuten, die man kennt, intensiver gesprochen und die meinten alle so, übrigens, ich gucke kein Game of Thrones. Also es war fast wie so ein Geflüster. Aber dann kamen auf einmal so ganz viele raus, die meinten, also ich kann nicht mitreden, ich habe es nicht gesehen.
Die Serie, deren Namen nicht genannt werden darf, so ein bisschen. Ist doch nicht schlimm, dann guck einfach was anderes.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja wirklich auch nichts Verwerfliches, aber das fand ich auch ganz interessant, wie dann wirklich auch viele einfach, und dann merkst du ja auch, ich meine, das ist ja auch eine Bubble, ganz ehrlich. Eine sehr große. Genau, aber trotzdem.
Aber das war für einen Moment, dass, also ich gucke ja keinen Fußball. Das zur
das
WM
stimmt,
kommt.
Das stimmt,
folgemäß. Das war ja immer, man wollte dann so ein Pat on the Back irgendwie haben und ja.
Wenn man nicht mitgeht, das ist auch interessant. Und
ich wusste auch nicht, dass Champions League Finale ist.
Wie auch, wenn es nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft. Als Saisonkunde rege ich mich nicht auf, ich war perfekt versorgt.
ich gucke auch keinen Fußball.
Gut, da bin ich dann wieder einzige, der hier so ein bisschen
das Interesse hat. Ja, in meinem Freundeskreis kommt Fußball. Deswegen, also
ja, Fußball ist uncool.
Ja.
Nee, aber das Beste war ja, kurze Klammer, ich musste so dran denken, irgendwann war doch so ein Sky-Event und dann waren die ganzen Sky-Dudes da und es war irgendwie, es ging um Sky Q, was auch immer und dann hieß es so, ja, oh, Hanna, was machst du noch nachher und so, ne? Und ich so, ja, keine Ahnung, ich gehe da und dahin und er so, ja, aber da gibt's doch Fußball. Und ich so, nee. ich habe keine Ahnung, wer spielt denn heute? Und dann guckten mich wirklich so drei Sky-Dudes ganz wirklich geschockt an, mit offenem Mund. Und es war irgendwie dieses Dahorm,
Finale Bayern, Dahorm, genau. In München, wo sie gegen Inter Mailand verloren haben.
Genau.
Und es war das Salz so, in die Wunde, liebe Bayern-Fans.
Und ich, ne, das war nur so witzig, weil ich dachte, okay, und die suchten natürlich jetzt händeringend einfach in Berlin, Friedrichshain, irgendeine Location, wo Fußball ist. Und so viele gibt es ja auch gar nicht.
Ich erinnere mich, das war doch diese Ausstellung 2015, muss das gewesen sein, wo auch Tom Lashia unterwegs gewesen ist, glaube ich. Also ich habe ihn zumindest auf der Aftershow-Party oder so
noch. Es kann auch sein, dass es noch ein Vorspiel war, aber es war irgendwas, wo, also es ging um Bayern auf jeden Fall, ja. Und ich weiß nur noch, wie diese Augen mich anschauten mit offenem Mund, diese Gesichter, und die es nicht fassen konnten, dass ich noch nicht mal wusste, wer spielt.
Ja, es gibt andere Dinge als nur die eine Sache, die einen vielleicht dolle beschäftigt, auch wenn sie gefühlt überall gerade ist. Und das haben wir auch schon oft genug gesagt, das war, also für mich persönlich war es nicht immer ganz leicht und auch ein bisschen anstrengend, wenn man ja permanent bombardiert wurde mit Game of Thrones Content, mit den ganzen Memes, die natürlich jetzt auch bedingt sind durch Twitter-Blasen und irgendwelche Facebook- und Instagram-Kanäle, die halt das immer wieder rausfeuern. Da kann man schon ein bisschen übersättigt werden.
Ja, da möchte man dann für einen Moment auch zu dem Team gehören, das versucht sich interessant zu machen, indem man was Populäres nicht mag.
Ja,
das da auch für einen kleinen gefallen. Moment denkt man, oh, das wäre jetzt schön auf der anderen Seite zu sein.
Ich fand aber auch ganz interessant, was wir jetzt vielleicht letzten Freitag auch gesehen hatten, vergangenen Freitag, dass ja auch die Konkurrenz-Streaming-Anbieter sich ganz schön zurückgehalten haben in dieser Zeit von Game of Thrones.
Absolut.
Und auf einmal jetzt letzten Freitag, ne, so die Flut von neuen Serien jetzt wieder rausgeballert wurde. Ich fand, das war doch sehr, sehr auffällig. Es war fast wie so eine Game of Thrones-Blockade oder Sommerpause, absolut, die man fast kennt. Mhm. Ne, keiner traute sich da wirklich mal ein Gegenprogramm Fußball zu machen.
Noch. Ja, es war wirklich so ein bisschen, es ist EM. Und deswegen,
Wir zeigen alles andere
bringt nichts, ne? Ja. Die Leute gucken eh nur Fußball, beziehungsweise Game of Thrones. Ich glaube schon, dass da die Strategie dementsprechend ausgerichtet war.
Das fand ich fast ein bisschen schade, weil, wie gesagt, also ich kenne auch viele Leute, die Game of Thrones nicht gucken, und ich finde es ja auch schön, ich meine, du guckst ja auch nicht nur eine Folge die Woche, sondern es ist ja auch schön, mal ein Kontrastprogramm zu sehen dazu.
Also zumindest Neustarts sind nicht gekommen. Es gab noch so ein paar, die nebenbei gelaufen sind, aber glaub, selbst Lucifer die waren war relativ so klein. Oder? Stimmt, ja. Wobei man dann überlegen kann, wo ist da diese Schnittmenge, ne, von Lucifer und Game of Thrones-Fans.
Es gibt ja Leute, die jetzt vermuten, Game of Thrones war die letzte Serie, die wir zusammen geguckt haben.
Ja, sehr beliebte Think Pieces gibt's da.
Ist das Ende des gemeinsamen kulturellen Moments?
Des Lagerfeuerfernsehens.
Genau. Gibt es jetzt zu viele Serien und ist das alles zu sehr versprengt und in verschiedene Streaming-Dienste aufgeteilt? Und wird es das nochmal geben?
Ich glaube ja. Ich glaube, es wird immer irgendwas Großes noch kommen. Irgendwas, was uns nochmal alle irgendwie verbinden wird, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Klar, es ist auf dem Papier erstmal wirkt es unwahrscheinlicher, gerade wegen dieser Versprengung, die du gerade erwähnt hast, dass halt auch jeder halt zu jeder Zeit in verschiedenen Temposachen überall gucken kann, wo er auch will. Klar, wenn du einen festen Termin hast, das sagen wir auch schon seit Jahren, wie zum Beispiel Game of Thrones läuft am Sonntag, also Montagnacht, da und da, oder alle sehen es spätestens am Dienstag, dann hast du ja wirklich so einen festen Rahmen, in dem sich alles bewegt, einen gewissen Rahmen, in dem die Diskussion stattfindet, ja, und ich meine, ich merke es ja selber, wenn ich jetzt irgendwie mir Screener angucke zu irgendwelchen neuen Serien von Streaming-Anbietern, dann bin ich mit denen durch, schreibe eine Review und dann kommt das zwei Wochen später wirklich erst raus und ich bin nicht mehr Teil der Konversation, weil ich habe dann schon meine Kritik fertig geschrieben, habe schon längst alles gesehen und bin schon wieder ganz woanders. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Stellung, weil wir ja in dem Beruf halt so tätig sind. Aber so geht es ja vielen, die entdecken später Sachen und von daher ist das erstmal eine Hürde, aber ich glaube schon, dass früher oder später dann nochmal was kommt, was vielleicht wirklich diesen Moment auslösen kann.
Ja, ich glaube, es ist fast so eine Zweiteilung. Also ich glaube, dass auch die Streaming-Anbieter mittlerweile merken, gerade durch die Diskussion, die wir haben, durch diese, sag ich mal, Sonder-Podcast-Produktion, Sonderproduktion, die dazu produziert werden, dass sie vielleicht auch merken, vielleicht ist es doch ganz gut, auch nicht nur alles rauszuballern an einem Freitag und dann ist ein Binge-Time und am Montag sind alle schon durch. Ne? Diese krassen, kurzen Buzze und dann verschwindet's. Ne? Mhm. Also das haben wir ja auch ganz extrem, was die Abrufe angeht. Ne? Jetzt den letzten Freitag, irgendwie drei Serien werden rausgeballert, schwupp, es geht irgendwie hoch, Buzz. Aber die Leute lesen dann vielleicht nochmal die Staffel-Review und dann ist es abgehakt. Das Ding ist vergessen, das ist so schnell verschluckt.
Ein anderes Ding, als wenn das über Wochen.
Genau, und es muss halt auch
immer wieder hochgepustet wird, das Thema, ja.
Und ich meine, wir sehen ja auch in Anbietern wie HBO, ich meine, Watchmen wird ja dieses Jahr noch kommen, Big Little Lies. Wir haben es ja auch sehr intensiv mit Sharp Objects gemacht. Fand ich ja auch wirklich einen schönen, wöchentliche Diskussion, wo man mal wieder so ein bisschen zumindest diskutiert hat. Und ich meine, Hulu macht es in USA, ne, mit Handmaid's Tale oder auch mit neuen Serien, glaube ich, packen sie immer drei Folgen zuerst drauf und dann wöchentlich.
Weil
ne?
mittlerweile auch teilweise die ganzen neuen kleinen Dramen, die haben im Stück da, sowas wie Rami oder Shrill, also die variieren. Ah, okay. Und das ist ja auch okay. Du kannst dir überlegen, kann ich, wenn die Serie, die ich habe, eine komplette Geschichte ist, ist es vielleicht gut für die Leute, wenn wir denen alles geben und dann können sie gleich durchgehen und ist gleich der Bass höher. Das ist, glaube ich, das ist so spezifisch auf den Titel abgestimmt, da musst du heutzutage als Anbieter einfach eine Strategie haben, sonst geht das Ding unter.
Und wir haben ja auch gesehen jetzt bei CBS All Access mit Good Fight, ne? Wir haben es gesehen bei Disco, Star Trek, ne? Also das war ja auch eine Riesendiskussion bei uns. Wir dürfen es nicht vergessen, wir hatten ja auch 150 Kommentare, fast 200 unter den Reviews. Also ich glaube, dass es mehr so ein Mix ist, dass man wirklich dann diesen wöchentlichen Buzz auf jeden Fall versucht zu forciert, auch gerade durch Diskussionen mit Sonderproduktionen drumherum und dass man da natürlich nochmal diese Binge-Befriedigung hat, die schnelle.
Ja, aber gerade so bei so Plot-Heavy-Sachen oder gerade Mystery, ich hätte mir zum Beispiel auch vorstellen können, dass The OA, meine aktuelle Lieblingsserie, die hätten sie auch besser vielleicht wöchentlich machen können, weil da war der Bass sehr kurz und sehr hart nach der zweiten Staffel, aber dann total weg. Und ich glaube, da hätten sie sich auch einen besseren Gefallen getan, ja, so
zum Beispiel.
Internetmäßig und Social das Media, wenn es über Wochen gegangen wäre.
Das wäre super interessant, ob Netflix da auch mal seine Strategie mal verändert, weil ich meine, das war ja immer deren Strategie, alles sofort an einem Tag, alles raus. Und die Fake Originals, ne, sind wöchentlich die nur so gebrandet sind. Aber interesting, ja, perfektes Beispiel, BOA. Auch Sense8 zum Beispiel hätte man vielleicht auch wöchentlich in einem größeren Buzz rausbringen.
Ich würde es gerne mal sehen, nur so als Beispiel in der Parallelwelt oder so, wenn sie die neue Staffel von Stranger Things. Wenn sie wirklich diese Staffel davon mal Woche für Woche rausbringen würden. Nur mal zu gucken, wie wenn Leute damit umgehen. Würden sie meckern, weil sie nicht alles auf einmal sehen können? Fänden sie es cool, wenn sie gemeinsam, da müsste das natürlich auch die Geschichte hergeben. Da ist ja auch ein bisschen Mystery mit drin. Gibt es dann genug Futter oder ist die Staffel schon so ausgelegt, dass du gar nicht diese Wartezeit brauchst, sondern dass sie wirklich alles in einem Stück versenden? Das kann ja auch einen kreativen beeinflussen. Wenn er weiß, dass meine Staffel in einem Stück rauskommt, dann schreibe ich meine Geschichte auch so.
Absolut. Selbst da könnte man auch wöchentlich
sprechen. Ja, also es gibt da, glaube ich, interessante Fallbeispiele, wo es mal ein wirklich spannender Test wäre, das mit zu beobachten. Aber
und ihr habt recht, Mystery natürlich perfekt, ne, für sowas, wo du diskutieren kannst, wo du raten kannst. Ne? Das ist natürlich super.
Ja. Naja, wird sich zeigen. Also ich glaube, wie gesagt, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich denke, da wird noch irgendwann vielleicht nochmal was kommen. Also ich weiß nicht, wie zeitnah, aber es gab immer wieder was, weil ich glaube, diese Frage haben sich schon viele mal wieder gestellt, nachdem irgendwas Großes beendet wurde. Keine Ahnung, vor vielen, vielen Jahren, vor vielen Jahrzehnten und es ging ja immer irgendwie weiter.
Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Big Thing vielleicht nicht unbedingt ein gescriptetes Ding ist. Vielleicht machen die Leute jetzt erstmal wieder, vielleicht gibt es irgendein großes Reality Ding, was dann auf einmal alle gucken.
Die gibt es ja mittlerweile, gibt es ja parallel auch schon.
Big Brother, aber wer rausgewählt wird, wird gehängt oder so.
Oh, cool. Cool. Boba, übrigens, Black Mirror, neue Staffel startet diese Woche. Ja, morgen am Mittwoch, den 5.6., wenn wir schon bei so welchen komischen Reality-Shows von Mario Giglio sind. Ja, gut. Ich würde ja fast sagen, dann können wir so ein bisschen, also wir haben ja auch schon gesagt, dass, ich weiß nicht, was wir noch dazu sagen können, wie wir jetzt zu der Serie stehen nach all den Jahren, weil wir haben es ja schon ein bisschen durch die Blume gesagt. Wir sehen halt das Positive, was wir alles bekommen haben. Und das macht jetzt vielleicht ein Finale, was ein bisschen Fragen aufgeworfen hat, nicht kaputt, zumindest bei mir. Und ich glaube, bei euch geht's ähnlich, oder?
Ich habe es nicht eilig, sie nochmal zu schauen erstmal, aber ich bin gespannt, wie ich sie dann vielleicht irgendwann mal finde, wenn ich sie wieder kaufe, wie ich gesagt habe.
Ich habe wahnsinnig Bock, die Bücher nochmal zu lesen. Und ich meine, das hatten wir ja auch schon erwähnt. Und ich, ganz ehrlich, ich frage mich, ob ich vielleicht bei Buch 3 einfach anfangen soll, weil ich glaube, eins ist ja wirklich sehr dicht an der ersten Staffel. Ich mich nochmal durchquäle durch Buch 5, ich weiß es nicht, aber das ist für mich jetzt so mein Fazit. Ich habe wirklich wahnsinnig Bock. Ich glaube, ich werde es aber erst machen, wenn ich das richtig fixe Veröffentlichungsdatum vom 6. Buch habe. Ich glaube, vorher werde ich es nicht tun, sonst quält mich das zu sehr.
Ja, da gab es, glaube ich, letztes Mal so ein Gerücht, dass es Ende 2019, weil er auf irgendeine Messe geht. Und er war seit Jahren nicht mehr, also Joshua Martin war seit Jahren nicht mehr auf einer Messe in Toronto oder so, weil er halt immer die Bücher geschrieben hat. Und da haben viele Leute gedacht, ja, wenn er schon zu dieser besonderen Messe geht, wo auch immer so eine Instanz gewesen ist, dann wird er doch nicht umsonst hingehen, dann wird er doch irgendwas mitbringen und da vorstellen. Jetzt hoffen natürlich die Leute, die ist, glaube ich, Anfang 2020 oder so, und jetzt hoffen die Leute, dass er dementsprechend da vielleicht was
mitbringt. Der Hallmackenheckenreuter Teil 2.
Nichts gegen die Heckenreiter. Gegen Teil 4 von den Hecken hatte ich auch nichts.
Oder
ich auch
gerne Fire und Blood Teil 2. What? Warum jetzt auf einmal mehr Targaryens?
Ich habe ein neues Science-Fiction-Buch geschrieben, hallo.
Ja, Nightflyers, noch mehr. Echt Staffel 2.
Naja, warten wir es mal ab. Würde ich sagen, wir können erstmal so ein bisschen die generelle Diskussion zu Game of Thrones ruhen lassen und werden uns jetzt erstmal ein bisschen eurem Feedback noch widmen, von dem es ganz, ganz viel gab. Da werden wir sicherlich nochmal so generell Querverbindungen finden zur Serie und zur Diskussion, die wir gerade schon geführt haben. Erstmal, ich fange mal ganz kurz hiermit an, Hanna, du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar haben wir gestern noch eine schöne Postkarte bekommen, und zwar von der lieben Anna. Anna aus Dänemark, aus dem wunderschönen Aarhus. Da war ich schon mal gewesen. Das ist ein sehr schönes Örtchen, kann ich nur jedem empfehlen.
Super Unistadt auch. Ich habe mit Erasmus da und wilde Partys erlebt.
Ich war 2017, da war es, glaube ich, gerade Kulturhauptstadt Europas oder so. Habe ich einen Kumpel besucht, der auch da studiert hat tatsächlich. Und das ist ein echt schöner Fleck. Und Hanna hat, Anna sage ich schon, Hanna, nee. Anna heißt sie, so. Ja, hat uns liebe Grüße entsendet und ja, ist tätig für ein Unternehmen, das Stimmen aufnimmt für irgendwelche Werbesachen und hat uns bescheinigt, dass wir anscheinend ganz gut sind. Wir sollen uns doch bitte bewerben. Danke, Anna, für dieses liebe Lob. Und auch danke für das dänische Dragonglas, was im Endeffekt Lakritz ist, oder Mario?
Salmiak.
Ja, aber geil, dänisches Lakritz ist super.
Ja, danke dafür.
Nochmal kurze Klammer, finde ich aber süß, dass wir wirklich aus Dänemark Post kriegen, weil ich mir ja öfter so die Kommentare anschaue und die Charts, wo jetzt so gerade bei iTunes und auch über andere Podcast-Seiten, wo wir stehen. Und dann ist mir schon vorher aufgefallen, dass wir in Dänemark echt ziemlich gut ranken. Und dann dachte ich so, huch, okay, wie nice, dass unsere nordischen Freunde da scheinbar uns auch hören. Also schönen Gruß nach Dänemark da draußen.
Ja, Fischkäpper so ein bisschen. Fischkäpper im Herzen. Willst du erstmal noch ein bisschen was abklappern oder soll ich schon mal ein bisschen reinsteigen? Wie möchtest du es machen?
Nachgeplänkel.
Jetzt gibt es Nachgeplänkel. Genau. Wenig Vorgeplänkel diesmal relativ viel Nachgeplänkel.
Genau, vielleicht kann ich noch mal kurz erwähnen, du hattest es anfangs ja auch schon gesagt, Twitter, da hatten wir einen ganz süßen Beitrag auch bekommen von @smokelings. Und zwar hat sie, ich glaube es war eine sie oder ein er, ich weiß es nicht, eine sie glaube ich, hat dann glaube ich ihre Kunstwissenschaft, ich hoffe ich kriege das noch richtig hin, verzeih bitte, liebe Smokeling, hat sie noch mal rausgeholt, ihre alten Bücher und hat uns ein Foto gemacht aus dem Buch, was denn genau Zinnen sind. Und es war wirklich, wirklich sehr interessant, dass Felix und ich uns wirklich wundern, warum, oder auch Mario, warum wir immer sagen auf den Zinnen, aber das ist ja wirklich das, was wir immer meinen, wo, wenn ich es richtig verstanden habe in dem Buch, die sogenannte Brustwehr, beziehungsweise etwas ist, was ich nicht mehr ganz entziffern kann.
Wehrmauer oder sowas?
Wehrmauer. Ah, ne? Guck mal, du kannst immer meine Schrift über Kopf besser
lesen. Ich kann mich aber erinnern, weil wir hatten das vorhin das Thema schon mal gehabt.
Genau, also nochmal vielen Dank dafür, musste sehr lachen. Also Zinnen, denkt immer dran, das sind das, wo du nicht drauf gehst, sondern was dich erschützt sozusagen, was oben drauf gesetzt wurde. Das fand ich wahnsinnig süß und auch nochmal bei YouTube waren auch sehr viele Kommentare, was ich sehr schön fand, obwohl YouTube ja auch mehr, wie wir es genannt hatten, so ein bisschen das alles schlecht zu reden und diese ganzen Kritiker Kanäle sich da sehr dominant natürlich verteilen, haben wir zum Beispiel hier von Sebastian Büttner, Jan Laser, Heartless 4488, Miau Miau oder Marc Geis auch sehr viel sehr interessante Kommentare bekommen bezüglich, dass sie so froh waren, auch mal einen Podcast zu hören, der nicht nur alles fertig macht und nicht nur alles schlecht redet. Und das fand ich also sehr sympathisch. Also auch nochmal an die YouTube-Kommentatoren da draußen, vielen lieben Dank dafür.
Ja, fantastisch. Danke dafür, aber nicht nur an die, sondern zum Beispiel auch an die liebe Yildiz. Wir kennen sie ja auch, die war schon bei einigen Podcast-Live-Events gewesen. Die hat sich einfach nochmal bedankt für unsere Podcast generell ganz und wie wir uns halt damit immer auseinandergesetzt haben und wird die Serie vermissen, aber auch die Podcast. Danke nochmal Yildiz für diese nette Mail von dir. Auch der Dennis, der hat uns auf hohen Valyrisch hat er sich bedankt. Kirimvose ist anscheinend das Wort dafür. Auch sehr lieb und er hat noch eine Frage gestellt und zwar in Richtung Spin-Offs. Da hatten wir ja schon mal auch an anderen Stellen drüber gesprochen. Gibt es da nochmal so ein neuer Gedanke bei euch? Ist es einfach nur abwarten, mal gucken, was da passiert? Es wird ja, glaube ich, jetzt gerade gedreht. Ich glaube, die Darsteller werden gerade rangekarrt in Nordirland. Für den Piloten, genau. Dürfen wir nicht vergessen, wenn der Piloten Mist ist, dann kommt das Ding halt nicht, das aktuelle The Long Night, also ist der Arbeitstitel. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ja, schon la, la, irgendwie... Long. Dieses Lied mögen wir nicht, Mario. Das hat einen ganz bösen Subtext. hat sich irgendwas bei euch Spin-off-mäßig geändert? Oder noch mehr Vorfreude, dass da noch mehr kommt, nachdem wir jetzt wissen, dass zum Beispiel das von Brian Cockman nicht abgesiegt wurde, sondern...
Ja, ich fand die Informationen, die da rauskamen, auch bezüglich der Spin-offs, finde ich, waren sehr verwirrend während der Laufzeit. Also mal hieß es 3, dann wieder nur 1, dann war doch wieder irgendwas drin, dann hieß es doch, Martin wäre in 3 wieder weiter involviert, nicht nur in 1. Also irgendwie, fand ich, war das sehr verwirrend und es war auch sehr schwierig, fand ich, da wirklich mal die offiziellen Aussagen von HBO nachzuverfolgen. Also du wirst es ja noch viel besser wissen, Felix, weil du die Artikel geschrieben hast. Aber das, fand ich, war krass, was da für ein Wirrwarr von Informationen unterschiedlichster Natur irgendwie draußen war. Und soweit ich es verstanden habe, ist wirklich jetzt eigentlich immer noch fix nur ein Spin-off geplant.
Ja, genau. Es ist sowieso nur eins geplant, no matter what. Martin meint ja in seinem Blogpost, 3 Projekte sind noch am Leben. Das heißt, sie haben noch 2 Backup Dinger, falls der Pilot jetzt nicht angenommen wird. Man geht aber sehr stark davon aus, dass der angenommen wird, weil die, glaube ich, große Fans von dem sind, was da die Jane Gold gerade produziert. Und ich glaube, wenn sie da auch erstmal einiges in diesen Piloten gesteckt haben, dann werden sie damit auch weitermachen. Da muss einiges passieren jetzt, dass das nicht in Serie geht und dass das nicht...
Ich bin ja auch sehr gespannt, Naomi Watts in schönen Kostümen zu sehen. Mm. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf.
In einer besseren Serie hoffentlich als Gypsy.
Finde ich ja auch. Ich habe aber auch Freundinnen, die fanden Gypsy ganz toll. Ich fand es auch grauenhaft, aber...
Ich hänge mich da ein bisschen an Twin Peaks, ne Mario? Da war sie auch gut. Da war sie schlecht.
Sehr gut. ja, aber ich meine, ich freue mich. Also ich habe auch schon mehr Geschichte sozusagen, History and Law von The Long Night. Und die, es ist ja hier, was ist das? Age of Heroes heißt es so? Mhm. Ich glaube. Also habe ich da schon ein bisschen angelesen. Ich bin gespannt weiterhin.
Ja.
Und dann, auch, wie das dann kulturell nochmal angenommen wird. Was Gleiches gilt für die Lord of the Rings Serie von Amazon. Stimmt. Wie gesagt, teuerstes Serienprojekt aller Zeiten. Mhm. Schon im Vorhinein mit irgendwie 5 Millionen irgendwie bestellt.
Millionen
hat der ganze Spaß.
Fünf Milliarden, weil für 5 Staffeln. Oder irgendwie, irgendeine unmögliche Zahl auf jeden Fall.
Viel Geld. Dafür kann man sich sehr viel Lembasbrot kaufen.
Wenn ich sowas lese, auch jetzt für das Spin-off von Game of Thrones, denke ich immer, oh Gott, ich hätte der Gedanke daran, was die Showrunnerin oder die Showrunner da abends, wenn sie zu Bett gehen, denken, der Druck, der da auf denen lastet, das macht mich schon ganz kirre. Nur der Gedanke an den Druck macht mich schon kirre.
Das größte Problem, um jetzt mal diesen kleinen Exkurs noch zu machen bei der Herr der Ringe-Serie, ist ja, dass ich bin ja den Namen von den beiden Leuten, das sind zwei Typen, die da verantwortlich sind, sind mir leider nicht geläufig. Aber das Problem ist so, Amazon ist so rangegangen, sie haben sich die Rechte für Herr der Ringe geholt und dann erst Leute gesucht, die vielleicht Bock hätten auf eine Herr der Ringe-Serie. Und ich glaube, das ist der falsche Weg, sowas anzugehen. Du brauchst Menschen, die halt gleich eine Idee haben, Beispiel Benioff und Weiss, die halt sich vorgenommen, das zu machen und dann jemanden finden, der sie dabei unterstützt. Was jetzt bei Benioff und Weiss im Endeffekt rausgekommen ist, darüber kann man ja immer noch diskutieren. Aber ich glaube, dann irgendwie auf Abruf jemand erstmal zu finden, sagen, hättest du vielleicht Bock, Herr der Ringe zu machen als Serie?
Ja, ja, würde ich machen. Machen wir ja auch nur seit Jahren in Deutschland.
Ja, aber das ist... Aber das ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine, das kann trotzdem gut zusammenzukommen. Das ist genau so das Argument, dass nur Bands, die sich im Keller geformt haben, gute Musik haben.
Das stimmt.
Ja auch zusammengecastete Bands, die dann am Ende sehr erfolgreich
und. Aber gefühlt habe ich immer lieber jemanden, der irgendwie mit einer Philosophie schon mal rangeht an so ein Projekt, sei es jetzt Musik oder Film oder Serie. Deswegen bin ich da vorsichtig, muss ich ehrlich sagen. Aber Amazon, ja gut, die finanzielle System war, glaube ich, wahrscheinlich relativ egal.
Ja, wie das dann auch angenommen wird und irgendwie, ob Leute dann noch Bock auf Fantasy haben, so wenn das dann irgendwann mal fertig ist und wie sich dann Game of Thrones und Lord of the Rings battlen vielleicht in einer Star Trek, Star Wars artigen.
Es sind ja noch zwei andere Serien draußen, die auch ein bisschen ins
The Witcher.
Natürlich. Die Scrotum-Rüstung kann man sehr schön sich anschauen.
Da glaube ich tatsächlich, das könnte so richtig dolle floppen.
Ja, ne? Ich habe echt solche Angst, das glaubst du
also
gar nicht.
Also ich habe null Beziehung zu dieser Reihe, muss ich echt zugeben. Aber das könnte so ein Ding sein, dass halt Netflix große Marke kauft, aber dann wird das vielleicht falsch versendet wieder mit, also da wäre es vielleicht auch eine Idee, besser wieder über mehrere Wochen, keine Ahnung,
ich weiß es nicht. Also ich liebe Witcher wirklich abgöttisch, habe ich glaube ich auch nie einen Hehl draus gemacht und ganz ehrlich, alles was ich bisher sah, vom Casting bisher zu den Kostümen bis zum Setdesign, es sah einfach sehr billig aus, wobei ich mich frage, haben die da wirklich sehr viel weniger Geld investiert? Das wundert mich so ein bisschen.
Man hat auch noch gar nichts gesehen, außer bis auf Pre-Production.
Ja, aber es sieht gut aus.
Ja, aber das sieht on camera immer noch so anders aus, dass du das doch noch gar nicht einschätzen kannst.
Aber es macht mir große Sorgen.
Hulu auf der anderen Seite verfilmt ja jetzt den einzigen High-Fantasy-Roman von Stephen King. The Eye of the Dragon oder sowas heißt das. Also es ist so richtig High-Fantasy mit Drachen und Königinnen und all das. Und das hat Hulu jetzt.
Mit der Musik von Survivor.
Als Serie auch.
Als Serie, ja.
Ja, und wir sehen natürlich noch Watchmen, was ja sehr interessant sah, außer Damon Lindelof, HBO dieses Jahr noch. Also ich denke, das sind nochmal zwei Sachen, auch wieder dann wöchentlich. Ne? Das könnte sehr interessant werden. Also ich bin gespannt, was da kommt. Und ich glaube, wir werden nicht zu wenig Serien haben dieses Jahr.
Sind wir etwas vom Weg abgekommen von den Spin-offs, aber ja, vollkommen richtig. Also es gibt da auf jeden Fall genug, was nachkommt. Was noch ganz cool bei uns ankam, war eine E-Mail von Sebastian aus Berlino, und zwar der die 5 Phasen, also ich habe es so genannt, die 5 Phasen des Seriensterbens, was ganz interessant war, denn es gibt ja die bekannten 5 Phasen des Sterbens nach Kübler-Ross und sowas wie das nicht wahrhaben wollen, Zorn und Wut, Verhandeln, Depression und Leiden, Akzeptanz und da hat er uns so ein bisschen gut, also war gut irgendwie angepasst an unser, wie wir mit der Serie umgegangen sind, ne? Beziehungsweise wir waren ja nicht so zornig wie andere, aber viele haben, glaube ich, auch diese Phasen durchlebt. Das war nochmal ein interessanter Beitrag, wie ich fand, der vielleicht auch mal bewusst gemacht hat, dass es wirklich im Endeffekt nur eine Serie ist. Da geht kein geliebter Mensch von euch, auch wenn es sich vielleicht so angefühlt hat, mehrere geliebte Menschen, die man fiktiv sind, gehen halt von einem, aber ansonsten ist es immer noch irgendwas Fiktives, was geschaffen wurde, und da muss man halt, glaube ich, auch damit gut umgehen. Was ganz oft kam, fand ich sehr interessant, das haben wir ja irgendwie auch erwähnt gehabt, für uns hatte sich das alles ja so ein bisschen nach Happy End angefühlt, das Ende der Serie, beziehungsweise so, dass vielleicht nicht das so bittersüß gewesen ist, wie uns das immer so ein bisschen vorgestellt wurde. Aber ganz viele haben geschrieben, nein, war doch gar nicht Happy End. Das war ja ein bisschen bittersüß. Also ich muss noch ein paar Namen nennen, Mario, bevor du anfängst. Der Sascha hat das geschrieben.
Klar.
Dann war ja der Felix hat es auch geschrieben, lustigerweise. Und ich glaube, Petra auch, genau. Petra.
Ich konnte das Peting im Briefkasten schon hören, als ich das nur gesagt habe, weil ich habe das natürlich auf eine provokante Art und Weise auch gesagt.
Du
weil
provozierst?
Ich bin gerne mal ein bisschen konträr, was? Nein, aber das... Nein, weil natürlich das so aufgebauscht wurde, dass die Leute werden das Ende so krass finden und viele Leute werden das so hassen und es wird so bittersüß, aber macht euch auf was gefasst. Und natürlich im Gegensatz dazu war es irgendwie zumindest, was die Starks, die Guten angeht, ein relatives Happy End. Und alle Charaktere, die böse oder eher grau oder sonst was waren, von ihrer von ihrem D&D-Alignment her, Chaotic Evil oder sonst wo da verortet waren, die hat's halt erwischt. Und von daher war es ein mehr oder weniger Happy End, auch mit dem objektiv richtigen, um das nochmal zu wiederholen, König am Ende. Von daher war es schon, im Gegensatz zu was vorher angedroht wurde, ein Happy End, wenn man ein bisschen provokant das formulieren möchte. Ja. Aber klar, gebe ich euch recht, es ist kein...
John verliert immer noch Daenerys, die Liebe seines Lebens. Und das
wollen wir auch gar nicht unter den Tisch buttern, aber ihr wisst, wie das gemeint war.
Nimmt da Marius Wort nicht zu sehr für bare Münze. Ich sehe es da genauso. Also wir haben das einfach nur versucht, schon einzuordnen auf der Skala der Happy Ends, wo es eher ist. Und das schlägt es eher in Richtung Happy End aus, als dass es irgendwie so, das war jetzt aber etwas enttäuschend für alle, für die Figuren, die übrig sind. Ja.
Du siehst es ähnlich. Ich habe da gar nicht mehr viel dran beizutragen. Ich hätte noch ein paar liebe iTunes-Kommentarbewertungen.
Bitte, da können wir ein bisschen durchmischen.
Genau, und zwar würde ich einfach nur wieder mal Namen runterrattern. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Doppelungen drin. Aber wie gesagt, also da kam auch noch mal so viel reingepinkt irgendwie Ende Mai. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns wirklich immer sehr. Also auch wenn ihr euch langweilt, geht mal auf iTunes und schreibt schöne Kommentare. Auch bei Podcasts einfach, die euch interessieren. Also kann ich euch nur wirklich, wenn ihr da einen Podcast habt, der euch gefällt, unterstützt ihn einfach mit einer guten Bewertung und einem Kommentar. Das hilft wirklich im Ranking ungemein. Auch kleiner Hinweis, Serienbiss könnte auch noch ein paar Kommentare wenn ihr euch ganz langweilt. Aber nein, vorweg, also vielen Dank hier schon mal an Corky12, an Couchpot, die wir ja auch persönlich kennen, ne, die auch bei dem Live-Event schon öfter da war, ganz, ganz lieb geschrieben. An Komm mal klar, Aaron, Chichon, Helly, 4711, Juju, Flusen, 123 und Jubeni, 90, waren wirklich sehr, sehr süß, was ihr da geschrieben habt. Und natürlich auch die anderen, die einfach nur bewertet haben, ohne was zu schreiben. Also vielen Dank dafür.
Ja, ihr habt heißen da keine Leute so Schnitzelbumser69
oder
so?
Ja, wir hätten doch letztes
Könnt ihr uns bitte Schnitzelbumser96 ein Review schreiben bei iTunes? Gerne bei dem Game of Thrones Podcast-Kanal, aber auch generell
gerne bei dem Serienbiss.
Beim Serienbiss Podcast-Kanal, aber auch bei dem
normalen. Aber vielleicht Schnitzelbumser bei Serienbiss nicht. Das war ja auch
ein bisschen. Aber auch gerne Kommentare oder Bewertungen hinterlassen bei unserem ganz normalen Podcast-Kanal bei iTunes, wo ihr halt alles möglich findet. Da fassen wir das ja alles mal ein bisschen zusammen. Da gibt es ja wunderbare Anime-Podcasts von Mario und Tim zum Beispiel. Da werden wir in nächster Zeit auch noch ein paar neue Sachen reinpacken. Da gibt es alte Besprechungen zu Better Call Saul, zu True Detective der dritten Staffel, zu Westworld haben Anne und ich mal komplett die zweite Staffel auch gemacht, wenn ihr da nochmal irgendwie ansetzen wollt.
Die habe ich sogar gehört, obwohl ich nicht Westworld geguckt habe mehr in der zweiten Staffel. Nur um up-to-date zu sein, weil ich euch so gern zuhöre.
Ach, Mario, mein Gott. Ich glaube, ich melde mich jetzt als Schnitzelbumser 86 bei iTunes an und schreibe drunter, Mario ist so ein netter Typ, für den möchte ich mehr Podcasts hören. Also da sind wir euch immer dankbar. Anna hat es gesagt, wenn ihr uns da Kommentare und Wertung hinterlasst und dann können wir weiter wunderbare Podcasts für euch produzieren. Generell ganz viele Dankesmail gab es noch, zum Beispiel auch von der Käthe, die, das finde ich auch sehr spannend, immer, ich war ja immer zwischendurch mal bei viel Feedback, wo die Leute uns hören, und die Käthe, die macht es überall tatsächlich, in der Küche, beim Garten entspannen, abends im Bett, immer wenn es geht irgendwie. Danke dafür, Käthe. Und was ich auch sehr
putzig fand, die Bastlerin?
Die Bastlerin habe ich woanders, und zwar, die Bastlerin ist
Das fand ich ganz süß.
Laura, die, glaube ich, nach eigenen Angaben über 200 Millionen, nee, 1000, 2 Millionen Schleifen für die Hochzeitsdeko ihrer Schwester gebastelt hat und nebenbei unseren Podcast hörte. Das hat es irgendwie alles ein bisschen angenehmer gemacht. Da freuen wir uns natürlich, Laura, dass wir dir helfen konnten beim Basteln dieser Hochzeitsschleifen. Beste Grüße an das angehende Ehepaar. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Dann fand ich es noch ganz interessant, dass mal Philipp zum Beispiel, der hat auch gesagt, kein Happy Ending. Ja, da gab es ein paar Meldungen, aber wir haben es ja geklärt. Was auch ganz spannend ist, finde ich, was der Christian uns geschrieben hat. Und zwar geht der nochmal so ein bisschen auf die Frage ein, was denn Game of Thrones für eine Bedeutung für Serienjunkies hat. Also für uns als Unternehmen oder als Redaktionsklitsche, um das mal so zu sagen. Also, und ich glaube, da kann Hannah am ehesten was zu sagen. Ich meine, jeder dürfte sich erstmal denken können, dass Game of Thrones halt riesengroß ist. Und dementsprechend war es auch überall und dementsprechend generiert es gewisse Klickzahlen und nicht zu knapp. Und wenn sowas wegfällt, dann muss man natürlich gucken, wie kann man die aufgreifen, oder Hannah?
Absolut. Also ich glaube, uns war allen klar, dass Game of Thrones, was die Reichweite angeht, ne, der Traffic, ich muss jetzt leider diese bösen Denglischwörter benutzen, aber sie werden nun mal in der Branche nur benutzt, ist natürlich das absolute Highlight jetzt in der ersten Hälfte des Jahres. Und wir wissen halt noch nicht, was dann Witcher sein wird später, ich glaube nicht. Aber das war uns ja klar. Wir hatten ja auch schon Vergleichswerte aus den Jahren zuvor. Es war immer Game of Thrones. Dann gab es noch andere Peaks wie Walking Dead und andere Serien. Aber natürlich, vielleicht auch nochmal also die Info an euch da draußen. Wir sind immer noch ein unabhängiges Unternehmen. Das ist komplett eigenfinanziert. Wir haben jetzt keinen Fremdkapitalgeber, wir sind kein Weiß, die irgendwie 300 Millionen Venture Capital da drin haben, was sie irgendwie verballern können. Wir haben keinen Verlag hinter uns, der uns irgendwie auch mal unter die Arme greifen kann. Also wir müssen wirklich alles, was wir schreiben, muss irgendwie eine schwarze Zahl am Ende bringen, damit wir auch die Redakteure bezahlen können, damit wir das Office bezahlen können, damit wir hier den Podcast-Studio bezahlen können. Also das ist so krass, es vielleicht klingt für einige Leute, aber das ist ist sehr, sehr gut, auch mal so ein High zu haben, weil du damit natürlich dann wieder cross-finanzierst andere Serien, die einfach nicht so sehr geklickt werden. Also zum Beispiel die Pilot-Review von Tschernobyl. So toll wir Tschernobyl finden, die rentiert sich null. Also wir zahlen drauf auf solche Reviews. Einfach weil wir natürlich auch die Redakteure bezahlen, während sie schauen. Sie haben auch bestimmte Zeit natürlich, das zu schreiben. Wir versuchen da auch nicht zu sehr Clickbait zu machen. Also mir bricht es immer so ein bisschen das Herz, wenn wir dann einmal eine People-News machen irgendwie pro Woche, dass dann gleich wieder ein riesen Shitstorm in den Kommentaren geht, dass wir jetzt irgendwie Clickbait betreiben, wo ich immer denke, denkt immer dran, dieser eine Artikel finanziert wieder zwei andere Reviews, die sich einfach null finanzieren. Und dann bricht es mir natürlich auch immer das Herz, wenn irgendwer sagt, ja, aber ich hätte so gern Staffel-Reviews zu dem und den. Hätte ich auch gern. Aber ich kann nicht einfach 500 Euro draufzahlen für eine Staffel-Review-Besprechung. Das geht leider nicht. Und wie gesagt, also ich habe ja auch diese wunderbare Frage gehört von einem öffentlich-rechtlichen Radiosender, der mich ja wirklich gefragt hat, seid ihr jetzt reich durch Game of Thrones? Wo ich bin selten geschockt von einer Frage und weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Aber das hat mich echt ein bisschen geschockt, weil ich immer denke, nein, auch wenn du mal irgendwie 30% mehr Traffic hast, muss der Traffic doch monetarisiert werden. Und natürlich kannst du mehr Traffic monetarisiert, aber die Frage ist ja immer, wie monetarisiere ich Traffic online? Und da ist es natürlich, wenn du die Kampagne zum Beispiel nicht hast, dann wird es natürlich schwierig. Und wir cross-finanzieren ja auch viele Kampagnen, wenn ihr bei Serienjunkies drauf geht, durch Gaming, weil wir gute Kontakte ins Gaming haben und ohne die würde es uns nicht geben. So, Hannah Rand endet.
Krasse Crossover-Folge mit dem Serienbiss-Podcast heute.
Heute noch mal ein bisschen mehr erfahren wollte, genau, über diese Dinge.
Sorry, aber das ist also nur so viel. Ja, sorry, es tut mir leid. Das ist wirklich etwas, was mich sehr, sehr aufregt und echauffiert. Mein Puls ist auch schon ganz hoch, verzeiht. Aber nein, also Frage. Seid ihr reich durch Game of Thrones? Nein, auf gar keinen Fall. Wir nutzen das wirklich, co-finanzieren andere Inhalte zu Serien, die kleiner sind, die sich nicht rentieren. Und das ist leider so.
So, das ist jetzt so ein bisschen diese wirtschaftliche Bedeutung gewesen. Ich glaube, Mario, vielleicht nur mal dich als Redakteur, der direkt am Ende da sitzt. Für dich ist es aber auch so, du kommst rein, also du guckst dir die Folge an, du machst dir Gedanken darüber. Geht doch ein bisschen nachher mit einer Frage von wieder an Felix, wie wir uns auf den Podcast und so vorbereiten. Im Endeffekt, das nimmt aber für dich jetzt nicht diesen einzelnen großen Platz in deinem Serienleben ein, oder? Sondern es ist ein Teil, der vielleicht derzeit etwas intensiver bearbeitet wird, aber es geht ja immer irgendwie anders weiter.
Genau, und der fühlt sich, nicht alles, was ich gucke, betreue ich auch irgendwie als Review-Schreiber. Genau. Irgendwie, ich bin ja auch eher Newsredaktion. Game of Thrones fühlte sich dann auch eher wie ein Stück Arbeit an, weil man das dann halt anders verwertet natürlich. Am Ende nochmal, und ich hatte hier ja aber sowieso immer so ein bisschen die Sonderstellung, weil Felix, du die Reviews schreibst und dass du sowieso dir dazu ganz viel Gedanken machst und die Kommentare liest. Hannah, du kennst die Bücher auch sehr gut und ich war immer der, zumindest ne, bis zu einem gewissen Punkt, der hier blind reinkam als jemand, der Fantasy ganz gut sich auskennt im Genrebereich und da einfach nur so seinen Senf ohne Kontext zu gibt. Und deswegen haben wir auch versucht, eigentlich, bevor wir das geguckt haben, uns nie gegenseitig zu viel abzusprechen, was mal besser und mal schlechter funktioniert hat. In der ersten Folge hat es noch gar nicht funktioniert von der 8. Staffel. Danach haben wir uns aber strikt daran gehalten, weil wir gemerkt haben, dass...
Da hat man aber auch gesehen, dass wir halt Bock hatten.
Genau,
wir wollten einfach darüber reden. Ne?
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, wir müssen das ein bisschen zügeln, weil dann haben die Leute vielleicht auch mehr davon, wenn wir komplett gegenseitig uns nicht befleckt haben.
Genau. Und die größte Vorbereitung war dann für mich, dass ich früh morgens aufgestanden bin und das vor der Arbeit geguckt habe. Weil natürlich, wenn ich in der Newsredaktion arbeite, einen Tag lang, an dem Tag, nachdem die Folge rausgekommen ist, dann kenne ich den gesamten Plot alleine aus Überschriften. Dann brauche ich das gar nicht mehr gucken.
Ja.
Apropos Clickbait.
So sieht's aus, genau. Und auch von meiner Seite auch nochmal, weil hier auch nochmal explizit die Frage war an mich, wie das so aussah. Ja, es ist einfach so, wie Mario das auch beschrieben hat, klar. Auch generell, wie sich die Woche dann dargestellt hat. Also ich muss schon zugeben, dass ich teilweise sonntagsabends ein bisschen unruhiger geschlafen habe, weil ich war schon gespannt und ich bin mir ja auch dessen bewusst, was wir produzieren und wie viele Leute das als Orientierung nutzen oder dann auch darauf bauen, dass es erscheint und dass sie dann ihre eigenen Kommentare verfassen können unter der Review oder wo auch immer. Und da macht man sich schon so ein bisschen Druck natürlich als verantwortlicher Redakteur und im Laufe der Woche sowieso, wenn dann der Podcast kommt, dann möchte man natürlich auch dann ein gutes Produkt abliefern, was den Leuten Freude bereitet und dementsprechend ist da immer so ein bisschen Anspannung mit dabei, ganz normal. Und die App dann mit Glück immer zum Ende der Woche ging die immer ein bisschen runter, glücklicherweise. Ich glaube immer bis Mittwoch oder so war da immer ein bisschen mehr Anspannung bei mir. Aber dann, klar, merkt man, okay, ich lebe jetzt hier nicht nur für Game of Thrones, sondern wenn es sich teilweise so angefühlt hat und teilweise auch nichts anderes im Kopf drin war und man sich nur darüber unterhalten hat. Aber man muss halt dann irgendwie eine gute Mischung finden, glaube ich, oder eine gute Balance. Und das ist dann auch ganz gut, wenn man sich vielleicht dann mal auch komplett ausklingt, gerade wenn man frei hat und sagt, okay, nee, jetzt muss man jetzt mal keine Drachen, mal keinen Night King, mal keinen Brand the Broken, lasst mich mal alle kurz in Ruhe.
Ja, ich merkte krass in sozusagen meinem Privatleben auch, dass es immer hieß, wollen wir was machen, Hannah? Und ich so, nee, heute ist Montag, geht nicht. Also Montagabend war einfach Game of Thrones, ne? Genau. Man musste die Folge nochmal gucken, man sollte vielleicht auch ein bisschen die Kommentare lesen, deine Review lesen, einfach mal so ein bisschen sich umschauen. Und dann merkte ich so, ich war Montagabend, es war wirklich ein bisschen Stress, also angenehmer Stress. Klar, es gibt wirklich auch blödere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber ich merkte, dass es wirklich, nee. Also auch wenn jemand fragte, Hannah, wir machen dies oder das, nö, Montagabend ist Game of Thrones. und das fand ich schon ziemlich krass. Also auch ganz schön, weil ich auch wusste, gut, es sind sechs Wochen, das ist absehbar. Mhm. Aber ich bin doch ganz dankbar, es nicht jede Woche zu haben und jeden Montag zu blocken.
Also für die Klicks haben wir Eventfernsehen ganz gerne, aber für unser Leben ein bisschen Pause
mit Abstrichen
ist auch ganz gut.
Ja, dann würde ich noch gerne die liebe Nicole erwähnen, die voll mit dabei gewesen ist bei der Serie und auch bei unserem Podcast. Liebe Grüße an dich, Nicole, zurück. Volker hat uns auch geschrieben, der auch seit Jahren unseren Podcast hört und auch zu Walking Dead. Ich glaube aber, dass er irgendwann mal ausgestiegen. Trotzdem vielen Dank, Volker, für deine persönliche Einschätzung der Serie, die du uns geschickt hast. Petra fand ich auch sehr spannend, weil die hat das angesprochen, was wir vorhin schon ein bisschen thematisiert haben, und zwar wie jetzt auf einmal so eine Serie wie Game of Thrones natürlich hohe Wellen geschlagen hat im Internet und wie die Leute sich verhalten haben, ne? Dass da gewisse Standards nicht mehr eingehalten wurden und Menschen wieder mit einem Blick auf The Last Watch angegangen werden, ohne wirklich zu wissen, was da drin steckt für Arbeit, das halt gerne pauschalisiert wird. Und das ist immer schwierig, immer gefährlich und sollte man nicht machen, weil es gehört immer ein bisschen mehr dazu, zu so einem Gesamtbild. Und da sollte man auch alles im Blick behalten. Michael hat auch sehr diplomatisch sich geäußert zum Ende der Staffel und war dann auch zufrieden, so wie das ausgegangen ist. Und hat auch das angesprochen, was du gesagt hast, Hannah, und zwar, dass er ganz froh ist, dass unser Podcast vielleicht nicht so der Hau-drauf-Podcast war, sondern wir doch relativ differenziert und, sagen wir mal, gut durchdacht und jetzt nicht zu sehr auf Krawall gebürstet die einzelnen Personen sich angesehen haben. Und ich glaube, das ist auch ein Standard, den wir uns generell bei Zane Junkies beibehalten haben über die Jahre, weil wir haben auch unsere Phase, wo wir mal ein bisschen Dampf ablassen und das vielleicht auch nicht zu Unrecht, ne, auch im Podcast oder so auch immer. Aber wir haben, glaube ich, schon auch genug gesehen, dass wir wissen, wie wir an was rangehen müssen, oder?
Captain Marvel.
Nee, es ist ja auch die Natur der Sache, dass man natürlich, wenn man sich hier 2 Stunden hinsetzt und eine Stunde auseinandernimmt an Geschichte, dann seziert man das natürlich auch ab und zu ein bisschen zu sehr.
Ja.
Das macht natürlich auch Spaß, das ist manchmal nicht so hilfreich, aber es ist halt so läuft der Hase dann.
So läuft der Hase, so sieht's aus.
Ich würde noch ganz kurz was sagen müssen. Das fällt jetzt auch wieder in meinen vorigen Rant. Diesmal aber natürlich was Positives. Auch nochmal vielen Dank für die Sponsoren dieses Jahr. Ich muss es leider einmal bringen. Also dieses Jahr wurden wir bereits im Podcast, auch über den Seelenjunkies-Podcast, natürlich jetzt von Audible, EMP, die ARAG-Versicherung, aber auch Warner. Ne? Du hattest True Detective erwähnt vorhin. Also auch nochmal vielen Dank an Sponsoren. Ne? Wenn wir hier 2 Stunden sitzen zu dritt, das muss natürlich bezahlt werden. Auch wir sind jetzt nicht der Friends-Podcast, der sich abends trifft und ein Bierchen zischt und dazu dann redet, sondern das ist natürlich im Rahmen einer Redaktion und im Rahmen natürlich von festangestellten Redakteuren und das muss sich natürlich irgendwie rentieren. Und deswegen, also auch nochmal vielen lieben Dank da draußen, wenn ihr Sponsoren seid, könnt ihr mich gerne kontaktieren, auch alles wieder gerne über podcast@serienjunkies.de. Genau. Aber nein, nochmal vielen Dank dafür auch natürlich. Nein, wir sind nicht reich. Wir nutzen auch diese Sponsorengelder, um auch andere Podcasts, die vielleicht nicht die Reichweite haben und nicht die Fan-Followerschaft haben, damit zu finanzieren. Also das geht alles wieder auch in den Podcast rein. Aber nochmal vielen Dank da draußen auch an Leute, die jetzt ihren Kumpel da Bescheid gegeben haben. Das war ganz, ganz sweet und super. Danke.
Ja. Definitiv. Ich habe auch nur noch ganz wenige Sachen. Eine stetige Feedbackerin, möchte man fast schon sagen, war auch mal die Caroline aus Halle. Die hat uns auch nochmal zum Abschluss natürlich geschrieben und hat auch noch ein bisschen uns erklärt, was vielleicht so im Westen vom Westeros liegen könnte. Irgendwelche, also Arya sich zumindest hingeben könnte. Und tatsächlich habe ich auch ein paar Mal gelesen bei vielen Mails, dass Leute schon weiter gedacht haben, vielleicht können wir in 10 Jahren, können wir dann irgendwie Tyrion und Jon wieder an der Wall sehen und vielleicht wird Daenerys sogar noch zum Leben wieder erweckt auf der anderen Seite. Und so. Also es hat zwischen Caroline geschrieben und sagt, ja, ich finde, ich sag immer, Leute, macht euch eure Gedanken, das ist schön, das ist gut, aber es gibt keine Garantie, dass es so kommen wird, auf keinen Fall. Und vielleicht ist es auch für euch dann gut, immer zu sagen, ach, hier mache ich einen Haken hinter, das Ganze, vielleicht ist es entspannt, weil vielleicht ist es zu anstrengend, permanent daran zu sich, also loslassen einfach. Da sind wir wieder bei diesen 5 Phasen des Seelensterbens vielleicht so ein bisschen. Also von daher, ich glaube, wir sind da mittlerweile im Reinen und sagen, das Ding ist durch, ne? Also
ja, wobei ist ja auch die Frage, wie lange jetzt dieser Reboot-Wahn anhält und wie kurz die Intervalle werden. So The X-Files und so wurde ja auch alles zurückgebracht und Sachen werden viel schneller zurückgebracht jetzt auch, die noch gar nicht so lange weg waren. Und wenn die Schauspieler irgendwie nichts Erfolgreicheres machen in der Zwischenzeit, wenn man merkt so in 10 Jahren, da war doch mal dieses Game of Thrones, worüber die Leute immer noch reden und die sind alle available und irgendein Produzent steckt sich dahinter. Klar kann das dann passieren, aber damit sollte man jetzt erstmal, ihr braucht erstmal keine Petition aufmachen für bringt Game of Thrones zurück.
Wobei ich glaube, dass HBO wirklich schon längst einen strategischen Plan ausgearbeitet hat, wie halt die Marke weiterleben kann. Also ich denke
da schon. Da bin ich aber auch sehr froh über deren Zurückhaltung, was hier jetzt Ableger angeht. Da finde ich, das ist ein guter Plan. So.
Mich hat das immer sehr gewundert, warum nicht wirklich, als sie merkten, als es so, sag ich mal, anfing der Hype, so zu Staffel 3, würde ich vielleicht sagen, dass es dann wirklich so, ne, wir denken dran, als Game of Thrones rauskam, war ja immer noch die erfolgreichste HBO-Serie True Blood. Mhm. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Und ich denke dann so, ab Staffel 3 wurde der internationale Hype dann auch größer.
Red Wedding.
Mich hat das wirklich immer gewundert, warum sie nicht früher wirklich an Spin-Offs gedacht haben und versucht haben, diese Brand noch mehr zu melken. Nicht, dass ich das gut halte, aber ich habe mich gewundert, warum sie es nicht getan haben.
Der Chef, ich habe da neulich ein paar Interviews mit ihm gelesen, die er zum Finale gegeben hat. Und der will einfach nicht, dass das HBO auch nur so
der
Game of Thrones Sender ist. So, der möchte auch seine Sachen da so ein bisschen verteilen und da breiter aufgestellt sein. Das ist ja total gut.
Absolut. Und wir haben ja auch gesehen, leider so vorletztes Jahr sind ja auch viele Sachen, viele teure Produktionen. Wir denken an Vinyl, wir denken an Here and Again, Here and Now. Ich weiß immer nicht, wie es heißt. Now. Na, das waren ja einfach Sachen, die haben wirklich nicht funktioniert. Und so wie ich das leider.
Wieder Cross-Finanzierung.
Genau. Und jetzt bin ich natürlich froh, dass auch so es fühlt es sich an, dass auch Chernobyl einfach wahnsinnig basiert jetzt mittlerweile so auf kleiner Ebene. Aber ich glaube, dass es sehr erfolgreich ist. Und wir sehen ja auch mit Big Little Lies und Watchmen. Ich finde es auch natürlich sehr löblich. Und du hast absolut recht. Ich mache schon mal vor, wir hätten jetzt wirklich die 6 Spin-offs von Game of Thrones.
Wir sehen ja auch an Star Wars, wo sich ja auch jetzt die Disney-Chefin da auch ein bisschen zurückgerudert ist. Was die Ambitionen angeht mit der Marke, wie sehr man so eine Marke überschöpfen kann und wo die Fans dann auch irgendwie so da.
Ja, Marvel ist ein perfektes Beispiel auch. Du siehst ja, was allein die letzten Jahre im Film für Marvel hervorgebracht haben und natürlich auch im Serienbereich, wo jetzt bei Netflix erst abgezogen wird und dann wird das neu aufgebaut bei Disney Plus. Ja, also das da ist immer ein gewisses Risiko, dass du halt die Leute übersättigst. Und da bin ich auch jemand, der ja sagt, hey, ich gönne, also ich genieße das, die eine Sache, die da ist, und wenn dann jemand eine gute Idee hat und die auch wirklich gut geprüft wird, und das ist ja das, was sich HBO seit Jahren auf die Fahnen schreibt, Normalfall, sie hatten ein paar Ruckelbrüder gehabt in den letzten Jahren, das stimmt. Aber wenn da was kommt, dann hat das meistens Hand und Fuß und ist, da glauben sie dran und sind sich auch sicher, dass das irgendwie ein Publikum hat. Ja, bei einigen Dingen, wie gesagt, du hast es erwähnt, Vinyl war da, glaube ich, die größte Kerbe im Holz, weil da auch sehr viel Geld verbraten wurde. Aber an und für sich haben die schon eine gute Trefferquote. Und das habe ich lieber, als wenn es halt irgendwie eine Überfüllung oder ein überfülltes Angebot ist beim Streaming-Anbieter, der nicht weiter näher genannt werden soll, namentlich, wo irgendwie dann alles in diesem Haufen untergeht. Da bin ich ganz ehrlich, aber diese Meinung ist bekannt von mir, glaube ich, die habe ich schon oft genug kundgetan, dass ich lieber die Spitzen lieb habe als mehr Qualität als Quantität, sagen wir es so.
Na gut, wer denn nicht? Hm. Wer will denn Quantität? Das ist
kontrovers.
Ja, genau. Sorry, aber das stimmt schon. Ja, richtig. Aber ich glaube mittlerweile, dass viele Leute sehen...
Ich will nur Quantität.
Ja, ne, ich glaube...
Und Zero-Qualität.
Ja, leider funktioniert Quantität
auch. Genau, macht euch mal nicht zu lustig darüber, weil ich glaube, genug Leute sind mittlerweile einfach nur, die gucken, sehen, um sie zu gucken und nicht, um damit sich auseinanderzusetzen, sondern so abhaken. Das ist so, jetzt habe ich das gesehen, jetzt das nächste,
jetzt das
nächste.
Ich glaube, das wandelt sich gerade. Also ich gebe dir recht, dass das so war, auch bei Netflix, dass sie wirklich alles rausgeballert haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Aber mittlerweile, glaube ich, merken sie auch, dass du einfach nicht mehr durchblickst und einfach so viel Mist da auch mit bei ist, dass es schwieriger ist, dann die Qualität wirklich zu finden in diesem ganzen Klumbatsch. Und dass es natürlich auch eine technische Frage ist, auch an den Streaming-Portalen, dass einfach die Algorithmen und die Startseiten nicht mehr ausreichen, um die gute Qualität wirklich zeigen zu können an den Nutzer.
Ja, ich denke aber, dass Leute halt, mir geht es gar nicht darum, was der Streaming-Anbieter raushaut, sondern wie die Leute gucken. Die Leute wollen nur noch gucken. Nicht
glaubst
mehr.
Du, ich glaube, das ändert sich gerade.
Ich hoffe es zumindest. Also ich weiß aber nicht, was. Ich habe da so keine Indizien dazu gesehen, nur weil Netflix bei Serien absetzt, dann holen sie halt drei neue dazu, die wieder nur drei Staffeln laufen
und dann setzen sie wieder ab. Und wenn sich das ändert, dann platzt die Serienblase, aber endgültig so. Ja. Dann
ich
wahrscheinlich.
Ich kann kurz nochmal anteasern. Wir werden auch diese Woche in der Redaktion einen neuen Podcast aufnehmen mit dem Verantwortlichen von Gold Media, der uns hoffentlich sehr viele Zahlen noch aus der Streamingbranche mitbringt. Gerade was Marktanteile angeht, die ja doch immer noch sehr, sehr schwierig zu bekommen sind und natürlich panelbasiert sind, aber deswegen halte nochmal Ausschau, also da bin ich auch gespannt. Werde ich mir merken, die Frage? Vielleicht hat er da auch eine Antwort für es oder eine Einschätzung.
Ich kann ja auch vollkommen falsch liegen. Es ist bloß manchmal so mein Eindruck, wenn ich mit Leuten, die sich halt die Serien so nebenbei gucken, ist es einfach nur, was hast du letztes gesehen, so das und das. Und dann hört es schon auf und sagt, und dann habe ich das und das gesehen. Dann habe ich das und das gesehen. Es ist eher wie so eine Art, ich sag dir, was ich geguckt habe, aber nicht was in diesem Ding passiert ist.
Nee, und ich habe es genau andersrum, dass jetzt immer mehr Leute mich auch ansprechen auf Serien. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss die ansprechen, weil ich darüber gerne reden möchte. Aber jetzt kriege ich von denen so, ich habe das und das gesehen, sag mal, was hat es denn damit auf sich? Also dass gerade dieses Interesse, was wir anfangs besprochen hatten.
Aber ist es dann eher, dass sie eine Empfehlung wollen dazu, weil sie nur den Titel gehört haben oder weil sie es wirklich gesehen haben?
Sie haben es gesehen und wollen mehr in Erfahrung bringen, wo ich natürlich immer denke, so
sehr halt. Gewesen.
Ja,
so schwer ist es auch nicht. Ich kenne da so eine Website.
Aber das ist das, was ich, sage ich mal, in meinem Freundeskreis festgestellt habe, da die meisten auch wirklich einfach sagen, sie wollen was Neues schauen und blicken nicht mehr durch und schauen dann gar nichts. Also dass dann das Fazit ist, es ist zu viel, dass ich gar nichts schaue und nicht dieses Weggebinge von irgendwas.
Ich glaube, das Weggebinge ist vielleicht auch so ein Teil Profilierung, ne, dass man sagt, ich habe das und das gesehen und ich bin Teil dieser Unterhaltung, obwohl ich nicht wirklich Teil dieser Unterhaltung bin. Also so ein bisschen sagen, ich krieg schon alles mit, was da draußen passiert, aber also da muss, glaube ich, jeder mit sich selber so einen Weg finden, die Sachen zu gucken, auf die er Lust hat und sich damit auseinanderzusetzen oder auch nicht. Ich möchte hier niemanden vorschreiben, wie er Serien zu gucken hat, um Gottes Willen. Aber es ist schon ein bisschen immer interessant, irgendwie zu beobachten, wie halt Leute an gewisse Dinge rangehen und manchmal nur so eine Art Aufgabe darin sehen. Die Hausaufgabe.
Ja, genau. Ich wollte aber noch zwei Sachen kurz erwähnen. Ja. Vielleicht, ihr könnt Donnerstag, glaube ich, am Feiertag ging online nochmal die schöne Soundtrack-Analyse vom lieben Gerrit, aka Lannister, der sich wirklich viel, viel Mühe gemacht hat, mal durchzuexerzieren, in welcher Szene, welche Musik und welches Motiv auch in Variationen von Ramin Djawadi, dem Komponisten, benutzt wurde. Also schaut da gerne mal rein. Ich finde, das ist eine super interessante Analyse, da er ja auch diese ganzen Motive natürlich mittlerweile sehr gut kennt. Also ne, bitte schaut da rein. Donnerstag ging es online, Soundtrack-Analyse.
Verlinke ich im Podcast-Artikel.
Ah, super lieb. Und was wir auch noch bekommen hatten, eine Mail, ich glaube, du hattest sie nicht erwähnt, ich glaube, von Fabian war das. Und zwar hatte er uns noch so ein witziges Video geschickt von so scheinbar so eine Lego-Fanseite, wo so Lego-Dudes den Vorspann nachgebaut nachgebaut haben. Und zwar so maschinell. Also du kannst dann irgendwie so einen Kreis drehen und dann hast du hier King's Landing und The Wall und ähnliches, wofür es scheinbar dann auch so Bausätze gibt online, die also die Fans selber verfasst haben, damit du selber dann die Steine kaufen kannst, um diesen Vorspann nachzubauen. Also fand ich super, super sweet. Ich kann ihn auch nochmal vertweeten oder irgendwas, aber so an die Lego-Jünger da draußen, wenn ihr mal ein neues Lego-Projekt braucht, dann baut King's Landing aus dem Vorspann, wo ihr dann die wackelnden Türme bauen könnt.
Ja. Das war, da gab es auch noch eine andere Mail von, ich glaube Jakob war sein Name, der halt mit Dominosteinen auch so verschiedene Logos aus Game of Thrones nachgebaut hat und so. Also da ist dem Fan-Sein keine Grenzen gesetzt tatsächlich, wenn ihr denn die kreativen Mittel und Möglichkeiten habt, das auszuleben. Ja, ich würde ja fast sagen, wir sind dann soweit durch. Also meine Mails habe ich soweit eigentlich abgehakt, die ich alle hatte. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und wenn, ist es nicht böse gemeint, man verliert ab und zu ein bisschen Überblick. Das war auch so eine Frage, ich glaube, von dem Felix in seiner Mail, wie es auch mit den Mails ist, die wir bekommen. Und das ist auch tatsächlich Arbeit, weil kein Vorwurf an euch da draußen. Ihr schreibt uns viel und da sind viele coole Sachen dabei. Aber das dann irgendwie runterzudampfen und dann einzubauen und dass wir halt auch dann drüber diskutieren können, ist gar nicht so einfach und manchmal schon ein bisschen, muss man sich ein bisschen verrenken. Deswegen mal gut, glaube ich, dass wir das mal jetzt so in dieser Form sehr gebündelt mal so machen konnten zum Abschluss unserer Podcast-Reihe zur 8. Staffel von Game of Thrones. Ja, und dann ist es das eigentlich auch schon gewesen. Außer euch brennt noch was auf der Seele zu dieser Serie, die wir jetzt erstmal wirklich nochmal richtig abhaken und ja, ruhen lassen.
Ja, ein bisschen traurig, dass jetzt Game of Thrones die Podcast irgendwie vorbei ist, auch mit euch.
Ja, war sehr, ja, wie kann man das beschreiben? Es ist so warm, mir fehlen die Worte. wirklich, wir sind schon an dem Punkt, wirklich, jetzt kommt die Erinnerung an die 7. Staffel zurück, wo wir wirklich hier geschwitzt haben und da haben wir wirklich auch 2,5 Stunden gesessen. Ich weiß nicht, wie wir das damals gemacht haben. Aber muss man schon sagen, wir haben ja wirklich auch mit anderen Konstellationen angefangen, als noch andere Leute hier gearbeitet haben. Ich erinnere mich gut an Tommy und ich glaube, Rima war vor mir auch noch, die habe ich gar nicht mehr kennengelernt, die war vor mir, glaube ich, Praktikantin gewesen, die auch nochmal namentlich erwähnt wurde in 1, 2 Mails. Ja, und Philipp. Natürlich auch, genau, Axel und Anne. Und Anne darf man auch nicht vergessen, die hat ja auch öfters mal mitgeholfen und auch technisch sehr viel immer gewuppt. Da wurden wir auch nochmal gelobt, dass wir eigentlich technisch immer ganz gut uns anhören. Das ist manchmal gar nicht mal so einfach, das hinzubekommen. Da hat Anna auch viel dran geleistet, dass es immer gepasst hat. Als fleißige Arbeiterin hinter den Kulissen, unsere Last Watch sozusagen, wäre das so ein bisschen, wenn ihr Anne am Rechner seht und zu Kopfhörern und nur am Pegeln. Da ist schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen, definitiv. Ja,
ja, und dir nochmal danke fürs hier souveräne Durchführen
ich jede Woche. Sagen, ich habe zu danken, dass ihr überhaupt mit mir gesprochen habt.
Der Fels in der Brandung hier.
Nee, und aufwendig.
Auch während deine Stimme jetzt sich gerade verabschiedet.
Wirklich, das ist gerade so krass.
Gutes Timing.
Ich müsste einfach ein bisschen mehr
trinken. Wenn ihr das mal sehen würdet, was Felix hier wirklich jede Woche ausgedruckt hat, an wie der Podcast strukturiert werden soll, wann was besprochen wird, welche Kommentare reinfließen, also dann aufwendig. Dann
Umweltaktivist mich, glaube ich, an irgendwo rannageln.
Dann
wird
ja doppelseitig betroffen.
Ja, immerhin das. Eigentlich irgendwas Digitales wäre mal zeitgemäß gewesen.
Aber aufwendig. Also ich meine, ihr selber da draußen, wenn ihr mal irgendwas vorbereitet habt, strukturell, das ist, muss man auch erstmal machen und die Zeit dafür suchen.
So ist es. Aber wir haben das ja irgendwie alles mal hinbekommen. Zwar nicht komplett, ne? Ich erinnere mich gerade. Wir haben, glaube ich, mit der 3. Staffel gegen die Podcast-Lustige Game of Thrones, ne? Da wussten wir selber noch nicht so richtig, dass das Ding so durch die Decke geht.
Das war ja wirklich, ich glaube, es war der 4. Podcast, den wir produziert haben. Ja. Ihr könnt mal in den Feed gucken. Ich glaube, bei Spotify sind alle auch da. Auch die ersten. Ja, wir waren noch ganz klein und jung und wussten noch nicht, wie das alles funktioniert.
Und auf der besagten Toilette, ne, Mario? Die Spülung, die nicht fehlen durfte.
Wir bauen hier im Post noch ein paar Spülgeräusche ein.
Das mache ich sehr gerne.
Nostalgiefaktor.
Ja, und damit würde ich sagen, machen wir wirklich die Schleife drum.
Watch has ended und dann so die Spülung.
Genau.
Oh, das wäre ganz schön.
Jetzt ist auch unser Podcast-Watch sozusagen beendet. Vielen Dank nochmal an alle da draußen, die uns die Treue gehalten haben und nach wie vor die Treue halten werden, hoffentlich. Denn es hört ja nicht auf. Nur Game of Thrones ist erstmal beendet.
Stay tuned.
Aber wir haben ja noch so viele andere Podcast-Projekte und andere Dinge, die wir machen. Besucht serienjunkies.de, besucht unsere Podcast-Kanäle, besucht unseren YouTube-Kanal. Schreibt uns weiterhin E-Mails und Feedback zu allen Sachen, die euch irgendwie auf der Seele brennen, wenn wir irgendwas besprechen. Podcast@serienjunkies.de ist da die Adresse eures Herzens. Ihr könnt uns direkt auch auf Twitter belästigen und verfolgen und Dinge fragen. Da findet man uns unter verschiedenen Händeln. Und zwar, Mario, dich.
@firewalkwithme mit 2 E.
Und dich, Hannah?
Unter @mediahore, MediaWhore auf Twitter und Instagram. Und dich, Felix?
Unter @johnferrari auf Twitter. danke auch nochmal an euch beide. War ein wilder Ritt. Und wir haben es, glaube ich, irgendwie gepackt. Wir freuen uns. Vielleicht gibt es noch mal Feedback zu diesem Feedback-Podcast. Das wäre ein bisschen Feedback-ception.
Ich wollte noch was ganz Kurzes sagen. Ja, das bitte. Ist leider ein sehr großes Hannah-Thema, aber da haben wir ja auch viel Post zu bekommen. Ich habe gesehen, dass Michelle Clapton, die Kostümdesignerin, ein Buch rausbringt dieses Jahr über die Kostüme. Und zwar so ein richtig schönes, ich glaube, Coffee-Table-Book nennt man das. Sorry, wenn das wieder Englisch ist, aber so, glaube ich, heißt das.
Nein, ein dicker, fetter Schmöker für
den Kaffeetisch. Kostet, glaube ich, auch so 70 Euro oder so. Ja. Also ich weiß schon, dass es auf meiner Wunschliste für Weihnachten ist. Kommt im November raus.
Aber dann kann man es gar nicht so quer wie den Playboy und so runterklappen lassen.
Oh, stimmt. Oh Gott, die müssten wirklich so Centerfolds reinpacken, ne? Von Sansas Krönungskleid. Naja, aber sozusagen an die Leute da draußen, die sich auch sehr intensiv mit den Kostümen befasst haben. Ich dachte mir so, das, wie gesagt, Wunschliste Weihnachten. Michelle Clapton, The Costumes of Game of Thrones. Ich glaube, es heißt recht banal.
Vielleicht würdet ihr euch auch einfach nochmal die komplette Staffel gönnen bei Amazon oder so. Dann packe ich auch noch einen Link bei uns rein und drückt ihr da drauf. Und dann hilft das uns auch so ein bisschen. Ihr wisst ja, wie das Spielchen läuft heutzutage in der Welt von Affiliate und Co. Also da tut ihr uns auch einen Gefallen mit. Jetzt aber wirklich, das war's. Wir hören uns demnächst sicherlich wieder, in welcher Form auch immer. Bis dahin, liebe Freunde, macht es gut und ne, war da mal Gutes, hieß es, glaube ich.
Danke fürs Zuhören.
Danke, ciao.
Tschüss.